Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 207 und damit herzlich willkommen im Jahre 2016. Wir sind heute wieder mit der vollen Runde unterwegs. Es sind dabei die Alex.
Hallihallo.
Der Basti.
Gute.
Der Marvin.
Hallo.
Gleich Dart-WM geschädigt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Aber dann wissen wir ja auch schon, wer unser heutiges Intro einsingt.
Oh ja, oh ja.
180. Also wenn ihr das nicht geguckt habt, tut ihr mir leid.
Ich habe nur stellenweise mal reingeguckt.
Ja.
Langweilig.
Ja komm, du hast vorhin Tennis geguckt, das war jetzt auch nicht viel spannender.
Ja, das war geil.
Nee. Das ist, also da gucke ich lieber spitzen Dingen zu, die durch die Gegend fliegen, als irgendwelchen kleinen gelben runden Bällen.
Ne. Ja,
ja.
Ja, nach Spanien fahren viele Europäer. Das Ganze, bevor das jetzt zum Intro kommt.
Ich merke schon, wir arbeiten heute mit den höchsten Mitteln hier. Ja,
ja, ja, hier wird ohne Netz und doppelten Boden auf dem Drahtseil jongliert. Ich sehe es schon kommen.
Wir haben jetzt schon angefangen.
Ja, aber sowas von. Ja, jongliert hat ja auch hier Dr. Bruno Hübner ein bisschen und hat mal drei wunderbare Spieler aus dem Hut gezaubert.
Ja.
Fangen wir doch mal mit dem teuersten an. Marco Fabian. Alex, du hast gesagt, du kannst da auf Kommando drauf eskalieren und das bitte jetzt in 3, 2, 1. Los!
Alter, was ein Kajo-Transfer. Also, wir haben seit 5 Folgen nicht mehr Kajo in den Podcast integriert. Und dann kaufen wir einen Mexikaner für 3,7 Millionen. Also welcher Deal, der mehr als 2 Millionen gekostet hat, hat bei uns jemals funktioniert? Welchen Spieler, den wir direkt aus seinem Heimatland geholt haben, hat bei uns jemals funktioniert?
Ja, aber was heißt das? Das heißt, weil wir so dumm sind, können wir es nicht machen. Dann sollen die Eintracht sich halt jetzt mal um den kümmern. Also.
Genau, aber dafür muss man doch erstmal darüber nachdenken, warum das alles nie funktioniert hat. Also in Kajo bin ich mir sicher, hätte auch funktioniert, wenn man dem einfach mal jemanden an die Seite gestellt hätte. Aber wenn du den Jungen halt einfach durch Frankfurt irren lässt und dem noch nicht mal erklärt, wo man Schnitzel zu kaufen kriegt und glaubt, dass Deutschland nur aus Tankstellen besteht.
Ja, aber ich glaube, die haben bei Fabian, vielleicht haben die bei Fabian gewartet, bis er diese Kajo-Scheiße hinter sich hat.
Na, wenigstens also, ist der ja schon mal 25,
ne? Ja, eben. Also, vielleicht ist der, also man hat ja auch gelesen, dass er irgendwelche Sachen gemacht hat. Vielleicht hat er es schon hinter sich und ist jetzt quasi bereit für uns. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Hat mich auch eher an Fenin in seinen besten Tagen erinnert, muss man wirklich sagen, was man da so gehört hat.
Oh, das klingt aber jetzt alles ganz, ganz übel. Ja? Also ich meine, also Marco Fabian ist immerhin schon 26, hat schon erfolgreich gegen FC Barcelona gespielt, da wunderschöne Tore gemacht, auch einen mexikanischen Nationalspieler. Also ich weiß, ich war auch ähnlich drauf und habe auch gedacht, ne, das ist so ein typischer Kajo-Transfer, ne, hat auch im Winter 3,7 Millionen Euro gekostet. Also es klang alles so, aber andererseits, Marco Fabian hat wirklich schon eine große internationale Erfahrung und ich hoffe einfach, dass das nicht genauso in die Hose geht.
Ja, ich denke es auch. Wir wissen, es ist eine 50-50-Nummer und ich bin jetzt, wir haben ja letzten Podcast schon gesagt, wir wollen ein bisschen positiver rangehen. Ich warte jetzt erstmal ab. Also ich kann gar nichts zu ihm sagen, weil außer ein paar Videos, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, kann man auch nicht viel sagen. Und ich hoffe einfach nur, was mir ein bisschen aufgefallen ist, er sieht, weil wir sagen, er ist 26, er sieht aus, als wäre er schon 56.
Ja, ja.
Hoffen wir, dass er dann schon die wilden Sachen hinter sich hat und dass er sich jetzt komplett auf die Eintracht konzentriert und das als, auch als Chance begreift, was er so ein bisschen auch in der Pressekonferenz gesagt hat. Klar kann es das übliche Gewäsch sein, aber ich bin ein Menschenfreund und glaube ihm und lass ihn das gerne beweisen.
Welche Planstelle in der Offensive soll er denn eigentlich besitzen? Nur ganz kurz, sorry.
Genau, das war die gleiche Frage, die ich auch stellen wollte, weil mir wird nicht ganz klar, auf welcher Position er spielen soll, weil zentrales offensives Mittelfeld ist doch eigentlich die Position von unserem Kapitän und dem Liebling von der Frau Alex.
Ich glaube, also links außen.
Ja, links außen ist auch genau das Mittel der Wahl. Ich denke, das wird definitiv auf der linken Außenbahn wird er stattfinden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das war nämlich auch die Planstelle, über die sie schon die letzten Wochen einfach häufig gesprochen haben. Und er hat ja auch eine gewisse Grundschnelligkeit, die schon durchaus, wie ich mich so ein bisschen umgehört habe, gelobt wurde. Also ich denke, dass da dass er Gacinovic mehr als nur Konkurrenz machen dürfte.
Also wenn ich nachts die Augen zumache und anfange zu träumen, ne, dann spielt auf der Position ein wiedergenesener Sonny Kittel überragende Rückrunde. Meier sitzt auf der Bank, weil er vor dem neuen Mexikaner verdrängt wird. Und Huschti spielt auf der rechten Seite, weil Aigner immer noch im Formtief ist und haut vorne die Dinger rein.
Da hast du aber lange.
Trinkst aber ganz schön viel, bevor du ins Bett gehst, oder?
Ach du, Schätzelein, so ein Dornkart, ne?
Ja, aber ich hoffe, dass er so ein bisschen, vielleicht kann er dieses Kreativdefizit, was wir ein bisschen hatten, vielleicht hat er das drin. Und vielleicht kann er auch so Spiele, ich erinnere mich zum Beispiel an Spiele auf Schalke in Wolfsburg und gegen den HSV, vielleicht ist er so ein Spieler, der dann den Getränkeautomat umstoßen kann, also der dann dieses Fitzelchen irgendwie dann ausmachen kann, dieser kleine Schmetterling für den Butterfly-Effekt, und mit dem gewinnst du vielleicht dann 1-0 irgendwo, weil er irgendwie, keine Ahnung, ich habe gehört, er hat auch scheinbar einen guten Fernschuss, und vielleicht kann er ein Mann für besondere Momente sein bei uns, und das ist halt einfach meine Hoffnung. Und die
hatte Kaio nicht auch schon einen guten Fernschuss?
Ja, wenn du dir mal so das Video anguckst mit seinen besten Toren, kommt dir der Gedanke an Kaio auch zwangsläufig in den Kopf.
Aber das könnte man ja auch gut gebrauchen im Endeffekt. Mal einer, der auch aus der zweiten Reihe genau. Mal einen guten Schuss hat. Das
gerade bei unserer spielerischen Armut, genau, Dennis. Das ist ja, ja. Genau das. Also ja, wenn uns nichts mehr einfällt, weil der Trainer uns kein System gibt, dann lass er einfach draufbolzen.
Und nicht nur das, sondern ein Ding, was uns ja auch nicht immer so viele Punkte, gerettet hat, weil wir es in entscheidenden Situationen haben außen vor gelassen. Standardsituation. Er scheint auch in Sachen Freistößen durchaus gewandt zu sein und die Möglichkeit besteht, dass wir da den einen oder anderen Punkt ergattern, wenn er das Ding mal reinmacht. Also ich habe jetzt auch schon öfter gehört und auch schon öfter bei diesem wunderbaren YouTube-Scouting gesehen, dass der Mann durchaus Freistöße beherrscht.
Ja, die anderen beiden auch. Also wir haben jetzt drei Freistoßschützen, glaube ich, auf einmal gekriegt.
Ja, ich glaube, bei Jablosz Huszti, wenn wir jetzt zum nächsten Neuzugang
kommen. Genau, lass uns zum nächsten gehen.
Seien wir mal ehrlich, da ist sonst nicht mehr außer Freistöße mit 32 Jahren.
Also, der wird 33 bald schon.
Ja, also das war für mich der kurioseste Transfer. Kann mir das einer erklären?
Nee, also ich weiß nicht.
Also für mich erinnert der mich ein bisschen an Matlung-Transfer. Ja, also ist ja, jemand, genau, den du eigentlich für die zweite Reihe holst, von dem du nicht mehr allzu viel erwartest, der aber durchaus nochmal seinen zweiten Frühling erleben kann. Alter, reden wir gerade von einem 32-Jährigen.
Ja. Was?
Junge.
Aber vor allen Dingen, der hat 250.000 Euro.
Also der hat es doch schon hinter sich gehabt. Also.
Genau, aber heißt das dann, heißt es dann im Endeffekt, Jablosz Huszti wurde geholt als Backup für den jungen, gar nicht mehr so jung, aber immer noch relativ jungen Marco Fabian, denn wenn der nicht sofort einschlagen soll, beziehungsweise um den Druck von ihm zu nehmen, weil Huszti ja ebenfalls auf der Linksaußenposition wahrscheinlich agieren
wird. Vielleicht auch als Meier-Backup, also vielleicht wenn Meier irgendwie ausfällt, dass man dann quasi Fabian auf die 10 stellt und Huszti links irgendwie, keine Ahnung.
Also wir haben da ja auf jeder offensiven Position im Mittelfeld Bedarf eigentlich, ne? Also ein Meier ist jetzt nicht der überragende Kreativspieler. Ein Aigner findet nicht zu seiner Form und auf links haben wir ein Problem. Also leid tun wird es mir natürlich auch um Gacinovic, wenn er jetzt um seine Chance tatsächlich noch lange kämpfen muss. Aber ja, einsetzen kannst du sie überall.
Und wenn ich aber jetzt sehe, dass Gacinovic im Laufe der Rückrunde wahrscheinlich nicht mehr eingesetzt wird, wenn ich das aufgrund der Neuverpflichtung jetzt schon erkennen kann, was mache ich dann? Warum ist das noch nicht im Raum? Also da muss ich, gut, okay, vielleicht will man jetzt noch das Trainingslager abwarten, was auch für Gacinovic nochmal ein Gewinn sein dürfte, aber spätestens danach kann man sich schon mal Gedanken machen, ob man den jungen Dax irgendwie nochmal zumindest für die Rückserie ausleiht.
Hey, ich weiß auch nicht, warum wir uns da so schwer tun, Spieler auch mal eine halbe Saison auszuleihen. Ne? Also ich meine, guck mal, wie viele junge Spieler gerade jetzt in der Wintertransferphase ausgeliehen werden oder noch werden sollen. Ne? Also auch hier so das ganze junge Gemüse, was unbedingt von Bayern gekauft werden musste oder selbst aus der eigenen Jugend kommt. Ich weiß nicht, haben wir Schiss, wenn wir einen Spieler verleihen, dass der nie wiederkommt? Bei Kittel haben wir es auch nicht gemacht. Also seit wie vielen Jahren fordern wir, dass Kittel mal ausgeliehen wird, um Spielpraxis zu bekommen?
Ja, vielleicht wollen die es nicht, vielleicht wollen die es nicht. Das ist wie so schlechte Eltern, die nicht wollen, dass andere Eltern besser sind und dann dürfen die Kinder nicht zu den anderen Eltern. Also so von wegen, dass da ein besseres taktisches System ist oder sowas. Aber es ist ja im Endeffekt so, weil Kittel könntest du vielleicht auch ausleihen jetzt, wenn er jetzt tatsächlich mit ins Trainingslager fährt. Und Gacinovic auch, weil der Marvin hat es genau gesagt, im Endeffekt hast du gefühlt zwei Spieler für die Gacinovic-Position geholt, obwohl du das Gefühl hattest, der kommt langsam rein und jetzt wird ihm komplett die Tür zugemacht, dann muss der tatsächlich, keine Ahnung, wo er hingehen kann, irgendwie in die zweite Liga zum besseren Verein, was weiß ich. Aber um den tut es mir ehrlich gesagt leid und ich, bei dem Huschi-Transfer bin ich echt sauer geworden, weil das war ja vor dem Eihahn-Transfer, der hat mich dann wieder so ein bisschen beruhigt.
Ja.
Aber da bin ich, also das war schon echt so, wo ich gedacht habe, das kann die Eintracht nicht ernst meinen. Also dieses, das ist so ein typischer 90er-Jahre-Transfer, so, dann holen wir jetzt mal einen alten Recken, der uns hier in die Klasse hält und was weiß ich was, der war schon in China. Und ich habe keine Ahnung ganz genau, was der Plan dahinter ist, wahrscheinlich gibt's keinen. Und das ist das, was, die ganzen Wochen haben wir es befürchtet. Die ganzen Wochen haben wir gesagt, die Saison ist am Arsch und jetzt machen wir im Winter. Und die Eintracht hat genau das gemacht. Also ich bin jedem Neuzugang positiv gestimmt und die können alle gerne beweisen. Aber wenn man das mal so sieht, so ein Huschi-Transfer ist eher so, dass man sagt, ah ja gut, der hat für anderthalb Jahre unterschrieben. Das ist aber dann sind wir im Sommer auch nicht schlauer. Also dann haben wir im Sommer einen 33-Jährigen, der während der Saison 34 wird, Huschi, der einen Kaderplatz belegt. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ist, was ich mir gewünscht habe, aber naja gut.
Also muss ich auch sagen, ist für mich auch eher so Hashtag Daune, ja, um es mal so zu sagen, weil mit 32, gerade so der Punkt Japan, China, also tut mir leid, wenn du schon dahin wechselst und da bist du im Herbst deiner Karriere und weißt eigentlich ganz genau, du staubst dir nur ein paar Euro ab, das ist auch vollkommen legitim, aber dann nochmal zurück in die Bundesliga zu wechseln, ich habe von einigen Hannoveranern auch gehört, dass sie es falsch empfinden, natürlich auch aus einem anderen Grund, weil sie Huschi immer noch als den Iren sehen und sich nicht damit anfreunden können, dass er im Trikot der Eintracht bald auflaufen wird. Aber warten wir mal ab, wie oft er dann tatsächlich auf dem Platz steht. Ne?
Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir Huschi links spielen lassen und Meier auch noch offensiv, dann haben wir schon mal zwei, die überhaupt nicht nach hinten genau arbeiten. Ne? Ja. Dazu kommt noch ein Seferovic, der eh vorne nur rumgurkt, eigentlich rumgurken soll auch. Ne? Also die Position sagt einfach, meiner Meinung nach schon aus, du sollst nicht die ganze Zeit nur nach hinten arbeiten, sonst fehlst du vorne bei schnellen Situationen. Dann hast du noch die schwachen Außen mit Otschipka und auf der anderen Seite mal sehen, was da noch kommt. Wenn ich da sehe, oh Gott, wir holen keinen Rechtsverteidiger, keinen richtigen, sondern Chandler soll die Saison machen, da kriege ich ja schon zu viel. Dementsprechend denke ich mir auch, oh Gott, das kann doch nicht denen ihr ernst sein, mit so einer eigentlich eh schon schwachen Defensivleistung der Hinrunde jetzt noch jemanden zu holen, der einfach auch aufgrund der körperlichen Verfassung, dem Alter und so weiter, eigentlich nicht dafür geeignet ist, da ständig an der Außenbahn hin und her zu hetzen, weiß ich nicht, ob der Transfer. Ich sehe
Huschi nicht, als Transfer für einen tatsächlichen Stammplatz. Ich sehe das als eine Alternative, die wir auch dringend gebraucht haben, weil ganz ehrlich, wir haben außer Gacinovic auf links keine wirkliche Alternative die ganze Zeit gehabt und für Aigner hatten wir auch keine Alternative. Und fürs zentrale Mittelfeld, ja, da haben wir einen Stendera. Ein Meier gefällt mir da halt auch nicht so richtig. Eigentlich kannst du mit dem Huschi-Transfer nicht so viel falsch machen. Der zeigt, dass er es kann. Das ist auf jeden Fall ein Spieler mit viel Erfahrung, was vielleicht auch gerade gut tut, weil uns ja auch die ganze Zeit jemand gefehlt hat, der ein bisschen Arsch in der Hose hat und in der Lage ist, mal voranzugehen, was eigentlich nur Stendera gemacht hat. Der hat uns 200.000 Euro gekostet. Der wird irgendwas unter einer Million verdienen. Also der wird auch nicht in den Top-Rängen dabei sein. Von daher, am Anfang habe ich mich halt auch total darüber geärgert, weil es halt echt geile Gerüchte gab, auf die ich mich voll gefreut habe. Und dann kommt halt Huschi, ne? Also war schon erstmal so in your face. Mhm. Aber ja, eigentlich, mein Gott, ist halt echt, macht nichts kaputt. Aber ich sehe den nicht am ersten Spieltag auf dem Platz stehen.
Okay, aber auf welche Gerüchte beziehst du dich jetzt, wenn du sagst, du hättest dich auf ein paar Namen noch mehr gefreut?
Also wir haben es ja eben schon mal kurz angespielt. Gianluca Gaudino hätte ich für eine geile Sache gefunden. Eihahn, gut, der kam ja jetzt noch. Fand ich auch nicht nach wie vor voll von überzeugt und auch begeistert von. Das heißt, es waren echt ein paar paar gute junge Namen in der Verlosung und das Erste, was halt kommt, ist Husti. Ja.
Aber ich finde das, was du eben gesagt hast, ich habe dann auch gedacht, also der positive Punkt, den ich mir dann aufgeschrieben habe, war, dass er vielleicht tatsächlich so eine Mentorrolle annehmen kann, auch vielleicht für Gacinovic trotzdem, dass er ihn ein bisschen an die Hand nehmen kann, dass er ihm seine Erfahrung weitergeben kann, dass er auch so derjenige ist, der sich auch nicht, was wir immer beklagt haben, war ja so, dass die Eintracht sich halt schnell die Butter vom Brot nehmen lassen, so wenn sobald schnell Gegentor gefallen ist oder irgendwas, kam schnell Hektik rein, vielleicht kann er jemand sein, der anders als der Meier, der nicht dann wie Meier auf den Boden schaut, sondern der trotzdem, weil er schon viel gesehen hat, der hat in Russland gespielt, in China, bei Hannover, dass der sich, glaube ich, nicht so schnell da mit runterziehen lassen würde. Dafür ist er, dafür hat er einfach nie hier gespielt und kann sich damit auch nicht mehr infizieren lassen.
Ja, ich mag den Ansatz. Also ich muss wirklich sagen, das ist ja auch so ein bisschen das, was von einigen Hannoveranern, mit denen ich gesprochen habe, so rüberkommt. Dass, also die haben den ja nicht ohne Grund als äußerst positiv in Erinnerung. Und vielleicht kann das auch wirklich ein Punkt sein, wo du sagst, okay, der Junge kann mit seiner Erfahrung mäßigend oder auch positiv einfach auf den Rest der Mannschaft einwirken. Wenn es dafür positiv ist, dann ist es schon eine gute Sache, weil mit 250.000, so muss man es auch mal sehen, hast du als rein Ablöse jetzt nicht so viel verkehrt gemacht und ich gehe davon aus, dass Husti nicht so viel verdienen wird bei der Eintracht, wie er zuletzt in China verdient hat.
Das stimmt.
Ja, definitiv. Also da wurden ja irgendwie 3 Millionen gehandelt, ne?
Genau.
Ja. Also die wird er hier nicht kriegen, der wird massiv auf Gehalt verzichten müssen. Von daher denke ich, das ist kein finanzielles Meisterwerk ist oder schweres Werk ist, was wir da zu stemmen haben. Und wenn es jemand ist, der einfach auch ein bisschen mentale Stabilität in die Mannschaft reinbringt, dann tut uns das schon gut.
Für einen Wintertransfer ist es in Ordnung. Die sind ja eh sowieso, meistens kriegst du ja gar nichts Gescheites. Dafür ist es okay. Aber man muss immer bedenken, er bindet natürlich trotzdem das Kapital, auch wenn es jetzt gut, Husch, die nur 250.000, ja, okay, ja, 1 Million Gehalt, okay. Aber du kriegst natürlich, wenn du gescheit guckst, im Sommer theoretisch hättest du garantiert was Besseres bekommen, hätten wir eben in unserer Vorbereitung ein bisschen besser geplant. Aber die alte Kamelle will ich jetzt nicht wieder anfangen. Ja. Ist einfach schade, dass du jetzt auf so jemanden zurückgreifen musstest. Generell habt ihr völlig recht. Und die Punkte, die ihr da angegeben habt, jetzt überzeugen mich auch schon davon, dass jetzt kein so komplett sinnlos Transfer war. Ich habe am Anfang noch gedacht, oh Gott, wie kann man das denn machen? Seid ihr denn total bescheuert? Das sind ein paar Punkte, die mich schon eher überzeugen. Naja, gut, hoffen wir mal das Beste und hoffen wir mal, dass er nicht die komplette Rückrunde durchspielt. Sonst könnte es natürlich etwas schwierig werden.
Ach, und selbst wenn er durchspielt, wenn er gut durchspielt, ist mir das auch egal. Ne?
Also, das stimmt.
War doch bei Matlung damals auch nicht anders. Haben wir auch gesagt, was soll das? Und nachher waren wir froh, dass er dann nachher überhaupt auch da war. Also
ich habe mich jedes Mal aufgeregt, aber wenn er gespielt hat, trotzdem, naja.
Ich auch. Ich habe mich gefreut.
Wir regen uns auch bei anderen Spielen
auf. Aber ich finde, der Dennis hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Man muss ja differenzieren, wenn wir jetzt, wie wir jetzt reden. Also für unsere Situation ist das in Ordnung. Aber dann dürfen wir auch keinen einzigen Funken darüber sprechen, über irgendein größeres Bild. Also für die Situation, die wir uns jetzt reinmanövriert haben, ist es in Ordnung, damit er hier ein bisschen Stabilität reinbringt, damit wir die Klasse halten können. Und selbst wenn er nur, weiß ich nicht, 2 Tore schießt, die irgendwie wichtig sind, dann kann, das können auch 4-5 Punkte sein. Ja. Dann halten wir die Klasse, dann ist alles gut. Ja. Nur ist es genau das, was der Dennis sagt, dieses Gehalt für den Sommer ist dann schon mal blockiert und mit eigentlich dann auch ein Kaderplatz. Und das ist so ein bisschen, was ich im Hinterkopf habe, wo ich denke, mir hätte Husti vielleicht für ein halbes Jahr gereicht und dann lieber Eihan für 1,5. Also so
das ist
als,
genau,
als kleiner Kritikpunkt.
Das ist genau wirklich der Punkt, den ihr beiden jetzt nochmal herausgearbeitet habt. Es ist perspektivisch gesehen nicht optimal. Das ist für kurzfristig mit Sicherheit gar keine schlechte Lösung, aber wie es halt über die 1,5 Jahre hinaus aussieht, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen negativ geprägt.
Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist nicht das Problem des Spielers, sondern das ist das Problem unseres Vereins. Und ich,
ja klar, der Spieler
nimmt es mit. Ja.
Ganz klar, ja. Meiner Meinung nach hat die Eintracht momentan kein Konzept, was auch nur irgendwie länger ist als ein halbes Jahr. Da gibt es kein Konzept, wo man in 2 Jahren irgendwie hin will.
Also ich glaube, dass das Konzept mit Eihan zum Beispiel, also dass Husti nicht einen Platz für Eihan blockiert, sondern dass der Eihan-Platz in einem halben Jahr von Zambrano freigemacht wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in die Premier League geht und das im Sommer. Für eine ordentliche Ablösesumme sind die 5 Millionen, die wir als Kaufoption für Kahn Eihan haben, wenn er sich jetzt bewährt, tatsächlich auch machbar. Also wobei, von daher könnte das tatsächlich perspektivisch auch mal ein bisschen in die richtige Richtung gedacht worden sein.
Ja gut, aber das muss der Spieler auch wollen.
Ich wollte gerade sagen, er sagt doch eigentlich was anderes. Also von dem, was ich so höre, hört sich das so an, so nach dem Motto, er will jetzt für ein halbes Jahr möglichst viel Spielpraxis sammeln, will sehen, dass er eigentlich bei der türkischen Nationalmannschaft so weit ankommt, dass er sich dementsprechend da nochmal etabliert und im Sommer geht es dann wieder zurück nach Schalke. Ich will das nicht negativ sehen.
Wobei, also das hat er, was er auf, keine Ahnung, wo hat er das geschrieben, Twitter, Facebook, hat das schon offen gelassen.
Das muss er auch offen lassen. Also
du kannst dich jetzt auch weder zu der einen Seite noch zu der anderen bekennen. Ne? Also er kommt aus einem Traditionsverein, für den er jetzt letzten 18 Jahre gespielt hat, geht zu einem anderen Traditionsverein. Also da jetzt irgendwie Stellung zu beziehen, ist ganz, ganz schwierig.
Ja, ja. Aber ich will nur mal sagen, also es klang jetzt natürlich nicht so, als wäre das eine definitive Option, aber natürlich wird sich da die Möglichkeit offen gelassen. Wenn sich alles total positiv entwickelt, ist es durchaus möglich. Ich würde aber erstens eigentlich nicht davon ausgehen, dass Ayhan über die Saison hinaus bei der Eintracht verweilt. Trotzdem halte ich die Option, und das ist ganz wichtig und das ist auch gut, dass Hübner das geschafft hat, dass er eine Kaufoption eingebaut hat, spricht für ihn und da muss ich auch ihm ein bisschen Applaus geben, ja, weil das hat er davor schon mal sein gelassen und wir haben ja immer gesagt, Kaufoption ist relevant, ist wichtig, das hat er hinbekommen, gut so.
Ja, finde ich auch. Ist egal auch, wie hoch die ist, weil es wurde sich ja beschwert, dass das 4-5 Millionen sind. Also man sollte aber wissen, was heutzutage 4-5 Millionen sind für so einen jungen Verteidiger, der U-Nationalspieler ist, der türkische Nationalspieler, also was erwartet man, dass man den für 2 Millionen kriegt oder was? Also ich würde den, wenn er wirklich sich bewährt, würde ich den auch sofort verpflichten, weil an so Spieler kommt die Eintracht normalerweise gar nicht rein, geschweige denn bildet die selber aus. Also wenn er wirklich Bock hat, hier zu bleiben, weil er sich hier irgendwie wohlfühlt, auch wenn er von Schalke weg ist, und ich sehe ihn ehrlich gesagt auch gar nicht als Zambrano-Ersatz, sondern ich sehe eigentlich, dass unsere Doppelsechs sein könnte, Stendera und Ayhan, weil wir Ayhan, da fehlt mir so ein bisschen das Kopfballspiel, muss ich sagen. Also ich finde, dass er eine gute Technik hat, dass er gute Zweikampfwert hat, dass er auch intelligent ist. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn in Innenverteidigung sehen will. Aber das, gut, das entscheidet ja dann Armin Fee und im Sommer vielleicht jemand anders.
Aber, geht das schon wieder los?
Nein. Aber ich, also nee, weil du den Zambrano Ayhan, also das sehe ich nicht. Ich sehe zum Beispiel, wenn wir Zambrano verkaufen, dann rechne ich schon mit, der hat ja einen langen Vertrag, dass es auf jeden Fall 12 Millionen sind, auch sagen wir mal, dass man da schon auch jemand anders noch holen kann, keine Ahnung, für 6 Millionen.
Aber genau, lasst uns mal über die Position reden, denn ich sehe ihn eigentlich auch nicht als Innenverteidiger, obwohl das natürlich seine erste Position ist, ist mir schon klar. Aber also ist denn die Innenverteidigung wirklich unser Problem mit Abraham, Russ? Also Abraham hat ja jetzt auch nicht nur schlechte Spiele gemacht. Und
Ich finde Abraham einen sehr guten Innenverteidiger.
Ja. Ja.
Wobei Russ mäßig Innenverteidiger ist. Zambrano meiner Meinung nach im Sommer die Eintracht verlassen wird.
Aber jetzt
Bamba Anderson gerüchtet wird, dass er vorm Karriereende steht. Da stehen wir da, ne? Also ich meine, jetzt mal wieder die üblichen Verdächtigen mit ins Boot werfen, wie Flum, der jetzt auch zu den Langzeitverletzten gehört. Und ansonsten ist Mau in der Innenverteidigung.
Ja, aber wir haben doch, also der Marvin hat es ja gesagt, also wenn ich jetzt so davon ausgehen würde, würde ich sagen, dass Zambrano und Abraham beginnen.
Ja.
Also das ist, würde ich jetzt sagen, wenn dann
keiner verletzt. Genau, und als Backup hast du Russ.
Und als Backup ist dann Russ da und wenn dann wirklich die Hölle zufriert, dann muss halt, keine Ahnung, Reinhardt da spielen oder auch Ayhan. Aber ich würde Ayhan.
Also wir sind schon mal mit 3 Innenverteidigern in eine Rückrunde gegangen, ne? Möchte ich jetzt an der Stelle nochmal unken.
Das werde ich nicht in Abrede.
Danach kam jemand und hat nach einem dritten Bein gefordert.
Ja, aber ich... Besser als Ricardo Clark haben wir schon.
Den habe ich schon komplett vergessen.
Aber das war doch der dann in Hamburgs erste Rückrundenspiel im Innenverteidiger gespielt hat.
Genau.
Tor verschuldet. Also ich sehe trotzdem, dass wir 3,5 Innenverteidiger haben mit Ayhan jetzt dann 2,5, also 4 insgesamt. Das ist doch in Ordnung. Aber ich sag jetzt mal, wie würdet ihr denn aufstellen, wenn alle fit sind? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Vielleicht können wir eine kleine Runde machen, weil das ist, glaube ich, das Interessanteste, weil wir auch Spieler geholt haben, wo man nicht genau sagen kann, ja, okay, der spielt jetzt ganz genau die Position, weil ich nämlich die Befürchtung habe, weil die Spieler, die jetzt gekommen sind, könnten nämlich auch dafür sprechen, dass wir wieder mit unserer beliebten Raute spielen, weil Fabian und Huschi könnten mit Sicherheit auch die Halbposition in der Raute spielen.
Also wenn ich jetzt mich erinnern muss, würde ich eigentlich so spielen. So, ich kann jetzt alle aufzählen, natürlich Radetzky hinten, Linksverteidiger Otschipka, Abraham, Zambrano, Rechtsverteidiger, da ist wieder diese übliche Vakanz, über die ich gleich nochmal sprechen will, weil es mich ein bisschen wütend macht. Ja, da würde ich aktuell wahrscheinlich Injovski hinstellen. Dann vorne, ja, jetzt wird es nämlich schon tricky. Eigentlich würde ich sagen Eihahn und Stendera. Hasebe rückt dafür raus. Auf der linken Außenseite würde ich Fabian reinstellen, Meier rechts Aigner und vorne Seferovic. Also würden zwei neue von drei immerhin schon spielen.
Also Reinhardt auch für dich keine Position, weil er einfach nicht fit ist wahrscheinlich.
Also für mich hat die Hinrunde, fand ich von ihm unterirdisch, also für seine Verhältnisse. Und aber da das ist halt das Problem, ne? Stendera will ich auf jeden Fall spielen lassen. Ich würde momentan eher Eihahn die Möglichkeit geben und im Endeffekt bist du dann mit Reinhardt raus und mit Hasebe raus, ne? Aber gut, Hasebe könnte vielleicht als Rechtsverteidiger spielen. Ich will aber nicht wieder Reinhardt Hasebe zum Beispiel als defensive Mittelfeldspieler haben. Die sehen sich zu ähnlich, das nervt. Das ist scheiße. Und deswegen, mit Eihahn habe ich schon das Gefühl, dass wir im defensiven Mittelfeldbereich da was reißen könnten.
Ja, ich finde es auch. Also das wäre auch der Kern meiner Mannschaft. Also die Abwehr, die du gesagt hast, würde ich genauso stellen. Torwart sowieso klar. Und dann die Doppelsechs auch. Weil Eihahn ist defensiv auch ziemlich stark. Also wir haben ja gesagt, er kann Innenverteidiger spielen. Also ich finde, dass dann Stendera quasi auf der 8 spielen kann, Eihahn so absichert. Und aber dann trotzdem verlieren wir dadurch keinen im Spielaufbau, weil Eihahn das trotzdem auch noch kann. Also er ist dann trotzdem so ein Typ, du hast dann nicht diesen kompletten Brecher, der wirklich alles nur abräumt, sondern der kann dann mit Stendera, haben wir zwei Sechser, die wirklich im Maschinenraum sind, sag ich mal, die beide technisch gut sind. Ja gut, und dann musst du vorne halt, kannst du fast schon würfeln, weil gut, Seferovic vorne ist gesetzt. Dann muss man gucken, ich würde dann auch rechts Eigner erst nochmal stellen, ihm die Chance geben, wobei ich dann sagen muss, auch nur zwei Spiele, wenn es wieder nicht klappt, dann ja, Meier und dann Fabian. Also so würde ich auch. Ich glaube, dieselbe Aufstellung gesagt wie du, Marvin.
Ja, aber Eigner hat ja jetzt auch beim letzten Spiel getroffen. Ich denke, genau, das sollte ihm Auftrieb geben. Genau. Ich denke, es war nochmal so ein schöner Abschluss. Ich habe die Hoffnung, dass Eigner wiederkommt, weil wenn der da ist und wenn er wieder in die Spur findet, ist der unglaublich wichtig für die Eintracht. Ne?
Und ganz ehrlich, und diese Mannschaft, die wir jetzt gesagt haben, wenn ich die Mannschaft höre, wenn die spielt und die einigermaßen eingespielt ist, dann haben wir eine gute Bundesliga-Mannschaft, die mindestens unter die ersten 9 kommen kann. Also true. Es ist einfach, es ist wirklich nicht so und das hat mich massivst genervt. Das ist immer so, ja, wir mussten jetzt die Neuverpflichtung mussten wir holen, weil mir so viele verletzt hatte. Wir sind mit dem allerletzten Aufgebot nach Dortmund gefallen. Guck dir mal die Aufstellung in Dortmund an. Da war Meier auf dem Platz, Eigner war auf dem Platz, Seferovic war auf dem Platz. Da könntest du meinen, wir haben mit 12-Jährigen gespielt. Und ich würde gerne mal trotzdem die Frage stellen an Hübner, welche großartigen Verletzungen er meint. Weil Castaños ist aus der Mannschaft geflogen, bevor er sich verletzt hat. Und Flum kann ja nicht.
Flum war nie drin.
Ja, eben. Wer sind denn diese ominösen Verletzten, die uns jetzt dazu zwingen, Spieler zu holen? Im Endeffekt tun die einfach nur damit vertuschen, dass die nämlich Mist gebaut haben. Dass der Kader nicht ausgewogen zusammengestellt ist, dass die das mit Gacinovic unterschätzt haben und Inouye trotzdem abgegeben haben. Und erzählen jetzt hier die ganze Zeit, höre ich das. Ja, wir mussten auf die Verletzten reagieren und wir liegen noch absolut im Budget. Wo ich mich dann auch noch frage, wenn wir so, keine Ahnung, gefühlte 5-6 Millionen noch frei haben, warum gehen wir die im Sommer nicht aus? Warum haben wir da nicht direkt angegriffen und machen das jetzt nur, ja, weil wir ein bisschen verkackt haben? Dann denke ich mir doch, dann geh doch volle Power in die Saison rein, weil scheinbar ist das Geld ja da und probier es von Anfang an. Aber es hatten wir vorhin schon, Dennis hat es, glaube ich, gesagt, es ist dann wieder Flickschusterei und wir kommen irgendwie ein halbes Jahr und hier, das ist einfach massivst nervig.
Und jetzt, ich finde auch, dass der Kader, so wie wir ihn jetzt, oder beziehungsweise die erste Elf, so wie wir es gesagt haben, eigentlich gut klingt. Für mich ist aber immer noch eine Position da, die ich als unzureichend empfinde, und das ist die Rechtsverteidigerposition. Ja, genau. Und da wurde im Winter wieder nichts gemacht.
Das auch das finde ich echt krass.
Grauenvoll, ja. Da wurde ja, dass Chandler jetzt diese Position, sie bauen auf Chandler, habe ich irgendwo gelesen, wo ich auch nur gedacht habe, oh Mann, ey. Ja, wie kann das sein? Das kann doch nicht deren Ernst sein.
Die bauen Sandburgen, weißt du, die sind beim ersten Wind weggeweht. Das ist doch scheiße.
Das ist unfassbar. Aber diese Aussage, ich weiß gar nicht, wie Fee hat es, glaube ich, gesagt. Ja, das kann der spielen. Das haben wir unter Scharfschwein gesehen, das Hessel. Also wie, das ist doch kein, das ist bei Chandler ist ja nicht so, dass man sagt, gut, der ist wegen dem Goldcup, ist ja schwer in die Saison gestartet, so. Ja. Das haben ja viele Spieler, die sowas haben. Der hat es doch in der Saison davor, hätte man schon gesagt, hier, wir brauchen einen. Dann haben die im Sommer nichts gemacht, wo die Alex ihre Wette verloren haben. Jetzt machen die, dann haben wir gedacht, gut, spätestens im Winter. Also jetzt haben wir hier 80 Mal ausprobiert und in der Halbzeit gewechselt und hier und da. Da haben wir gedacht, jetzt retten wir uns in den Winter. Und dann sagen die im Winter, ja, nee, wir holen immer noch keinen. Wo ich mich frage, ja, das, also das wäre die erste Position gewesen, wo ich jemanden verpflichtet hätte.
Auf jeden Fall.
Also, das war der Punkt. Also vielleicht sind die aber auch einfach cleverer wie wir. Und wenn ich abends noch zu habe, dann steht immer noch ein Sebi-Jung vor der Tür.
Ja, aber war, ja, wie lange wollen wir denn auf den bitte warten? Es ist wie, als wenn du auf irgendeine, ja, wenn du auf irgendeine Frau wartest, irgendwann bist du 40, dann will ich auch keinen heiraten.
Ja. Wenn der 32 ist und mein China war, dann kriegen wir den wieder.
Also es ist zumindest kurios, sag ich mal, um jetzt hier keine schlimmen Wörter mehr zu sagen, ich sag mal, es ist kurios.
Ja, also das ist also wirklich die Tatsache, dass ich mit der Rechtsverteidigerposition nicht in, großartig auseinandergesetzt wurde im Winter, ist für mich einfach echt frustrierend. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben, die es uns ermöglichen, den Kader nachzubessern, dann ist das auch eine der vordersten Positionen, die neu besetzt werden müssen. Ja, natürlich habe ich Chandler. Natürlich habe ich Injovski. Aber gut, Injovski hat eigentlich für seine Verhältnisse akzeptable Spiele auf dieser Position gemacht. Das muss ich akzeptieren. Das sehe ich vielleicht sogar ähnlich. Das ist aber nicht so, dass ich sagen würde, er reißt damit Bäume aus. Und dann reicht's einfach nicht.
Im Endeffekt haben wir auch nur einen Rechtsverteidiger. Wir haben nur einen einzigen. Injovski ist keiner. Also Injovski und halt genau wie Hasebe da ausgeholfen. Und wenn man auf Chandler setzt, dann muss man sagen, na gut, dann setz halt auf Chandler, aber hol wenigstens noch ein Backup. Wir haben doch vor der Saison, haben wir das doch schon gesagt. Wir sagen das seit einem halben Jahr. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil Chandler ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, oh, hoffentlich wird er wieder fit, dann ist wieder alles gut, sondern der
Punkt ist. Das ist doch genau der Punkt.
Und es kann ja, wenn das Szenario eintritt, was die Alex gesagt hat, dann kann es sein, wobei ich da auch schon wieder Abstriche machen muss, weil ich mich schon wundere, ob Sebi Jung dann wirklich so der Heilsbringer für uns ist, wenn er sich nicht mal gegen Christian Tresch durchsetzen kann. Dann muss man auch schon, weiß ich nicht genau, aber es muss doch irgendwo auf der Welt irgendeiner sein, der gerade auslaufen kann und Rechtsverteidiger spielen kann, den man irgendwie mal Und wenn es nur Ausleihen ist, weil ich im Sommer Jung hole, das haben wir auch vor der Saison schon mal gesagt, dann leihe ich halt einen aus. Also wenn ich sage, gut, wir kriegen im Winter oder im Sommer kriegen wir Sebi Jung, dann dann leihen wir uns nicht nur Eihahn aus, sondern dann leihen wir uns noch einen Rechtsverteidiger aus. Und cool. Ich hoffe und bete, und das wäre das Worst-Case-Szenario für mich, wenn die tatsächlich denken, dass sie mit Eihahn das vielleicht abgedeckt haben. Weil der hat auch dreimal gespielt, glaube ich. Und ich glaube, sogar gegen uns hat er, glaube ich, auch Rechtsverteidiger gespielt. Nicht, dass die Eintracht von Eihahn nur dieses Spiel gesehen hat und gedacht hat, ja, super, wir brauchen gar nicht Scouting, gell? Der Eihahn, der kann auch rechts spielen. Wo ich mir denke, das ist genau die Position, wo ich ihn nicht, ich würde ihn als erstes im defensiven Mittelfeld sehen, dann in der Innenverteidigung und wenn wirklich mit der Baum komplett abgebrannt ist auf Rechtsverteidiger. Und das deckt sich, glaube ich, auch mit den Einschätzungen, die viele Schalker von ihm haben. Und wenn die, das wäre mein Worst Case, dass die Eintracht tatsächlich denkt, wir bauen auf Chandler und wenn nicht, spielt Eihahn da, weil das ist, dann haben wir den vierten, der da nicht wirklich spielt. Dann haben wir Medojevic in der Vorbereitung ausprobiert, Hasebe, Injovski und sonst irgendwas. Und irgendwann reicht's auch mal. Also irgendwann reicht's auch mal, dass man sagen muss, gut, bei allen finanziellen Zwängen, die hier immer wieder aufgeführt werden, es gibt auch Vereine, die weniger Geld haben als wir, die einen Rechtsverteidiger haben, der irgendwas taugt. Also so ist es ja nicht.
Das ist genau der Punkt. Sehe ich ganz ähnlich. Es gibt die Rechtsverteidiger, da muss ich kreativ werden und muss halt auch mal schauen. Vielleicht muss ich dann auch einfach mal in die Premier League schauen und muss sehen, welche Jungen, weil da sind reihenweise junge Spieler, die das Potenzial haben, aber dementsprechend nicht spielen können, weil die Kader halt so gut besetzt sind. Ja, da muss ich einfach da sehen, ob ich da den einen oder anderen mal zumindest für eine halbe Saison abgreifen kann. Aber das macht die Eintracht ja nicht.
Ja, verstehe ich ja nicht.
Besonders, es würde ja auch ein offensiver Rechtsaußen von einem guten Rechtsverteidiger profitieren. Genau. Ne? Also es ist ja im Endeffekt nicht nur, okay, die Position ist jetzt, da geht nach hinten, die Abdeckung teilweise ist ja wirklich defensiv fand ich es jetzt teilweise wirklich gar nicht so schlecht. Auch in Jovski, wie ihr schon gesagt habt, teilweise ganz gut. Aber da geht halt nie mal was nach vorne. Ja, das ist wirklich, da denkst du, ach hey, jetzt wieder eine Flanke aus dem Halbfeld und dann noch so ein richtiges Schrottding und sowieso niemals mal irgendwie ein gutes Auge bewiesen, dass man der Aigner sich in Szene setzen konnte. Gut, Aigner haben wir ja sowieso gesagt, hat jetzt dann die beste Hinrunde. Aber das würde vielleicht auch durch einen etwas spielstärkeren Rechtsverteidiger da auch funktionieren. Aber gut.
Das ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Genau, das sehe ich, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Also das könnte auch, das hat ja auch in den letzten Jahren, also sag ich mal vor 2-3 Jahren auch gut funktioniert. Warum war Aigner oftmals so gut? Weil er auch einen guten Rechtsverteidiger hinter sich wusste. Ja. Mhm. Als ein Jung noch da war. Na gut, aber wir können davon ausgehen, auf der Position wird nichts mehr gemacht. Offensiv ist die Eintracht, würde ich mal sagen, jetzt mehr als ordentlich besetzt. Ja. Da braucht nichts mehr gemacht werden. Und jetzt sind sie ja im Training. Ich meine, es kann ja sein, dass Chandler jetzt, sag ich mal, einen Qualitätsschub bekommt, nachdem er ja geheiratet hat. Und ja, und vielleicht hilft das irgendwie, kann ja sein. Ja, aber und wir schauen mal, was das Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten bringt. Ne?
Man muss den Hüten auch lassen. Ja. Man muss den Hüten auch lassen. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal hat die Eintracht tatsächlich das geschafft, was sie immer angekündigt hat, dass alle schon zum Trainingslager da sind. Also das
war gut.
Es wurde immer angekündigt, hat aber nie funktioniert. Und das ist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, seit ich darauf achte, dass es tatsächlich so ist. Also, Gott sei Dank.
Das muss man sagen. Also sowieso, im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm gegeben oder die Richtlinien, die ihm gegeben wurden, hat er, glaube ich, seinen Job ordentlich erfüllt.
Ja, vor allen Dingen, was halt auch mal halbwegs geil war, dass in Bruchhagen nicht seinen Kumpels von der Bild-Zeitung 5 Tage vorher schon alles erzählt hat, wo du dann halt permanent in den Medien schon die ganzen Namen gelesen hast, so ein bisschen wie es bei Ayhan war, wo du eigentlich wusstest, es kommt und dich Tag für Tag gefragt hast, so, was denn nun, woran scheitert es denn jetzt noch? Und dann ist am Ende des Tages wieder irgendwas schiefgegangen. Ne? Also das waren tatsächlich, also gerade Huschti und Fabian waren Transfers, die auch mal halbwegs schnell über die Bühne gelaufen sind.
Ja, ja, aber bei Huschti hast du ja erst gedacht, wir bekommen Salihovic und dann war es dann Huschti.
Ja. Beides absolute Granaten.
Wahrscheinlich wurde einfach nur gesagt, ja, irgendwie einer aus China kommt. Und
genau. Und haben gesagt, hol einen aus China. Aufstrebenslager.
Nur gut, jetzt Trainingslager. Ich fand den, ich weiß nicht, ob es einer von euch gelesen hat, ich fand den Post heute von Stefan Krieger aus seinem Blog G sehr, sehr lustig. Ja,
nicht gelesen.
Ganz ehrlich, recht hat er. Also ein bisschen recht hat er.
Ja, Alex, vielleicht kannst du gerade sagen, worum es ging.
Kurz zusammengefasst hat er sich so ein bisschen, was heißt lustig gemacht? Naja, eigentlich hat das runtergeschrieben, am Ende war es lustig. Er reflektiert so ein bisschen und sagt da, eigentlich ist das Kacke. Wir haben so viel Informationen, dass ich so langsam selbst meinem Lieblingsverein schon fast ein bisschen überdrüssig bin und bringt halt einen Vergleich, der von Basti hätte stammen können. Er sagt halt, das ist wie, wenn du am FKK-Strand auf Usedom bist und die ganze Zeit lauter nackte Leute siehst, da sehnst du dich manchmal noch ein bisschen Bikini herbei.
Ja.
Ja, ist schon.
Und er sagt halt, könnte halt viel einfach auch spannender sein, wenn wir nicht über jeden Platz, wenn er gelassen ist, eine Minute später schon wüssten.
Ja, dann so vielleicht so ein bisschen die guten alten Zeiten so.
Dann verstehe die Alex leider auch gar nicht mehr.
Ja. Ich übernehme das mal gerade. Das war im Endeffekt ein lustiger Post und war anschließend auch daran, was er gestern geschrieben hat, weil im Endeffekt, ich meine, das ist eine Scheiße. Oh, sorry, man darf ja Scheiße nicht mehr sagen.
Also es ist haben wir heute schon 5-mal oder so?
Nee, ich hab nur was anderes gesagt. Ja, doch, das ist verdammt. Also, es ist doch eine relativ irrelevante Meldung, 10.000 Mal darüber zu berichten, dass die Eintracht jetzt ins Trainingslager fliegt. Ne?
Ja, vor allem, und jedes Foto, also dieses von, ja, hier ist der Flieger und hier ist die Mannschaft, da steht noch mit dem, also wo, das ist schon echt ein guter Vergleich mit dem FKK-Schrein, weil du irgendwann bist du dem Ganzen auch ein bisschen so überdrüssig und dann musst du schon anfangen, irgendwie zu filtern, okay, was ist jetzt mal irgendwas passiert oder, aber was soll, ich finde, die könnten vielmehr mal über dieses Abu Dhabi, Dingsbums reden, finde ich, weil das, also es gibt bei anderen Vereinen, gibt es ja, glaube ich, mehr Aufruhr, bei uns ist das irgendwie ganz normal, kann das sein, also so.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wobei ich halt gerade in Sachen Vereinigte Arabische Emirate nicht genau Bescheid weiß, wie die politische Lage dort ist. Also das ist ja...
aber das meinte ich ja. Ich wollte nicht sagen, dass es schlecht ist. Das wäre für mich viel interessanter. Also so, wenn, also was so los ist. Ob das irgendwie, was sie da überhaupt vorhaben, also was für Kontakte die schließen wollen, wie die politische Lage sehen, wie die politische Lage überhaupt ist und sonst irgendwas. Und nicht, ob das Flug LH312 ist. Was soll ich dann machen? Soll ich mir die Lufthansa-App runterladen und das verfolgen? Und,
ja, natürlich.
Keine Ahnung, Twitter, die ist gelandet, ja. Und ich mir denke, ja. Servus. Also,
genau. Naja. Also das ist halt, das fand ich auch irgendwo ein bisschen skurril und schwachsinnig, echt sind, weil also da, du bekommst dann 10.000 Bilder, wo du genau sehen kannst, ach guck mal hier, der sitzt neben dem, ach wie lustig. Ja, genau. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen Verdummung, ne? Denn es ist keine Information, aber naja, jeder kann mal von den Eintracht-Twitterern kann mal sagen, ja, er hat mal was gemacht oder so, weißt du, so keine Ahnung, die sonst immer nur die Statistiken raushauen, haben jetzt mal ein paar Bilder gepostet.
Pass auf, das nächste sind dann Statistiken auf den Bildern.
Ja, genau.
Ja, aber ganz ehrlich, ne, also auch wenn ich jetzt der Anführer der Verdummung bin, wir reden von einem Fußballtrainingslager. What the fuck interessiert mich die politische Lage im Land?
Ich finde es schon interessant. Also ich fand es beim FC Bayern fand ich zum Beispiel die Diskussion sehr interessant. Also
ich finde es auch relevant, weil es eine Strahlkraft hat. Ja, also
insofern. Man setzt damit auch ein Zeichen. Also ich finde zum Beispiel, dass der FC Bayern dass ich das eigentlich nicht ignorieren kann, finde ich teilweise, aber die machen es halt. Aber gut, aber da finde ich zum Beispiel auch gut, dass es da, ich glaube, jetzt war letztens sogar in der Süddeutschen Zeitung, wurde, glaube ich, der Yalcin Imre sogar zitiert. Also so eine Diskussion, die muss ja auch nicht aufgeheizt sein. Also die kann ja auch ruhig bleiben, aber die fand ich schon interessant. Das finde ich alles interessanter als irgendein Bild, wenn irgendeiner vorm Hochhaus steht und sagt, wir fahren heute Abend mit der Ferrari-Achterbahn.
Jetzt nimmt der freche Dachs jetzt hier schon meinen Link-Tipp für nachher weg. Ja, ich merke schon. Ja.
Ferrari-Achterbahn.
aber genauso ist, also für mich ist es insofern relevant, weil als Fußballverein bewegt man sich nicht im politisch komplett freien Raum. Für die Eintracht ist es jetzt wirklich mal nicht so sagen komplett relevant, weil sie nicht diese internationale Strahlkraft hat, wie es der FC Bayern hat. Aber wenn der FC Bayern in ein Land fährt, wo Leute ausgebreitet werden, die ihre Meinung sagen, die ihre menschenfreundliche Meinung im Endeffekt sagen, dann finde ich, hat das schon eine gewisse Brisanz und da ist es auch durchaus akzeptabel, diese zu artikulieren. In Bezug auf
ist auch eine ganz andere Situation.
Genau.
Also ich meine, da reden wir jetzt auch von zwei Extremen. Also mir ist
der Eintracht und dem FC Bayern.
Nein, also keine Ahnung. Also ich habe auch nichts davon, wenn ich irgendwie sehe, neben wem irgendwer im Flieger gesessen hat. Also mich würde halt viel mehr mal interessieren, wie sind die Trainingslager aufgebaut, was passiert wann, was wird trainiert. Wo werden die Schwerpunkte gelegt? Genau. Wurde schon mal trainiert? Hat man schon mal gesehen, dass irgendjemand auf dem Platz gestanden hat? Alles drumherum. Ich weiß, ich stehe da mit meiner Meinung alleine da, aber das ist mir zu intellektuell für Fußball. Ich bin da eher, von der einfachen Variante.
Naja, muss ja auch nicht, ne?
Nee, muss ja nicht eher so clever sein, ne? Gibt ja auch Einfachen unter uns.
Sind denn eigentlich, das würde ich, weil es ist mir jetzt bislang noch nicht zu Ohren gekommen, sind denn Trainingsspiele bekannt?
Also bekannt noch nicht, aber ich habe gerade eben gelesen, dass Dortmund on the horizon ist.
Ja, weil die auch vor Ort sind, ne? Die kommen
genau, also da plant man wohl aktuell ein Testspiel gegen Dortmund. Mhm.
Das fände ich einen interessanten Vergleich. Ein Trainingslager, das würde ich sehr interessant finden. Wie ein Trainingslager trainingstechnisch und Trainingssteuerung und taktisch aufgebaut ist. Ein Vergleich zwischen Thomas Tuchel und Armin Fee. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie da die Streuung ist und wo mehr, weiß ich nicht, in die Tiefe gegangen wird. Und, keine Ahnung. Weil ich habe nämlich, und jetzt gebe ich mal einen Link-Tipp, ich habe letztens einen lustigen Artikel gelesen, hat einer diesen Artikel über die Frankfurter Fußball-Kiebitze, die Rentner, gelesen?
Ja.
Weil die haben dann im Endeffekt wieder genau das bestätigt, was ich die ganze Zeit schon für einen Eindruck hatte.
Ich wollte es nicht hören.
Nein, und die haben gesagt, dass Armin Fee schon in seiner letzten Phase hier ziemlich müde wirkt und nicht so engagiert und war nicht so begeistert, dass er wiederkommt. Und Armin Fee ist, habe ich jetzt aber auch, weil ich, als ich das gelesen habe, bin ich mal ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und habe mich aber auch so ein paar Stuttgart-Foren und habe ich mich reingelesen, was die zu der Zeit geschrieben haben, als Fee da war. Und da gibt's ganz, ganz, ganz viel ähnliche Sachen. Und ich bleib bei meiner These. Ich habe gesagt, ich werde nicht mehr seinen Rauswurf fordern, weil wir jetzt eh uns damit abfinden müssen. Ich bleibe aber bei meiner These, dass Armin Fee nicht der fleißigste Trainer der Bundesliga ist.
Aber ganz große Schaf-Fans waren sie, ne?
Die, ja gut, die haben von der, was die reine Trainingssteuerung betrifft, vielleicht. Das kann ich mir sogar vorstellen. Bei Schaf, ich glaube, bei Schaf hat es dann auch eher an anderen Sachen gehakt, glaube ich, eher am Menschenführung.
Ja, da hat ja Fischer wieder was dazu gesagt, ne? Also wenn wir jetzt bei Schaf bleiben, dann muss Peter Fischer ja immer noch von der Personale Schaf oder von der Person Schaf enttäuscht sein, die anscheinend aber ebenfalls eine Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Aber als Positives wurde halt ja genannt, das habe ich in einem anderen Artikel gelesen, dass Schaf sehr darauf bedacht war, auch die Jugendspieler kennenzulernen, war also öfter am Riederwald, was natürlich auch eine feine Angelegenheit ist, muss man sagen. Mhm.
Ja, was also, ja im Umkehrschluss heißt, also es heißt ja indirekt, dass Fee das nämlich nicht macht. Also.
Ja, genau. Im Endeffekt schon, ja. Aber dafür hat er sich ja den Herrn Schur zur Rate gezogen und der kann ja alles machen.
Sehr, sehr gut.
Ja. Im Endeffekt interessant und gut, dass auch der jetzt noch um zum Trainingslager, wo wir natürlich hätten, gerade weil es jetzt am Anfang ist, noch nicht so viel zu sagen können, außerdem sind wir nicht vor Ort, wie andere Trainingskibitze, finde ich ja immer cool, dass da auch immer einige runterfahren. Also da muss ich auch sagen, das ist durchaus auch lesenswert, was der ein oder andere im Eintracht-Forum da schreibt. Da gibt es auch Leute, die dann Vorbericht so richtige Berichte machen. Also wer da zu viel Zeit hat, kann da mal gerne reingucken. Und da finde ich es ja echt ganz cool, dass der junge Herr Rinderknecht auch mitgefahren ist. Also nicht nur die letzten Banknächte bei der Eintracht in der Hinrunde verbracht hat, sondern auch wirklich mal ins Trainingslager mitgefahren ist. Finde ich schön, dass der weiter herangeführt werden soll.
Ich glaube, der war Ersatz für einen Reinhardt, ne?
Genau, ich habe gelesen, dass er nur mit ins Spiel kam, weil Reinhardt kurzfristig ausgefallen ist.
Siehst
was
mal,
dann
so
wiederum
ergänzen wir uns.
Schade ist, ne?
Ja. Ja, gut, klar.
Ja, gut, aber...
Aber ein Reinhardt braucht kein Trainingslager.
Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wie viel hätte das mehr gekostet, jetzt mal ein oder zwei der Jungs einfach mitzunehmen? Ich meine, das ist Motivation und Schaden tut's nicht.
Ich habe aber, die haben tatsächlich genau 22 mitgenommen, kann es sein? Oder was war das? Ich habe irgendwie gelesen.
22 Feldspiele und 4 Torwarte.
Genau.
Werte. Werter. Hüter. Leute.
Tor. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde es auch als Belohnung, als Motivation auch, das machen andere Vereine auch, da kannst du mal 5 Stück mitnehmen. Also was passiert denn da? Ist ja nichts Schlimmes. Selbst wenn die in dem Hauptspiel 11 gegen 11 nicht dabei sind, die sind doch froh, alleine das alles mal mitzukriegen, die Abläufe kennenzulernen, die Stars kennenzulernen. Also das ist doch, weiß nicht, in England wird das, glaube ich, gemacht, dass die Jugendspieler und die Profis sogar direkt miteinander trainieren, dass die sich auch sehen und alles. Also
klar. Es
ist ja. Weiß ich nicht, selbst wenn es das 16-jährige Top-Talent ist, dass der einfach mitfliegt, obwohl er vielleicht erst in 2 Jahren in Frage kommt. Also, naja, gut. Es gibt so viele Sachen bei der Eintracht, die man irgendwie
professionalisieren könnte.
Genau, weil jetzt hat man ja so um die Weihnachtszeit, Neujahr hat man ja so ein bisschen Zeit gehabt, sich auch Gedanken zu machen und nach diesem Bremen-Spiel runterzufahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde sie auf gar keinen Fall jetzt ausführen, also keine Angst, ich werde nicht loslegen, aber man muss ja schon mal sagen, es sind bei der Eintracht echt viele Sachen langfristig gesehen, echt liegen die noch im Argen und es ist teilweise sehr, sehr ärgerlich, wenn man viele Vergleiche heranführt und wenn man auch ein bisschen tiefer geht und man Sachen nachliest und wenn man auch, wenn man sich zum Beispiel jetzt, ein ganz simples Beispiel nur, wenn man sich die Kaderkosten von den Mannschaften dieses Jahr ansieht, wie viele Vereine da über uns stehen, die ganz geringeren Etat haben, wo auch kein Schwein darüber redet. Also es wird immer nur von der Zementierung geredet und ja, wie wirtschaftliche Zwänge. Da wird aber nicht darüber geredet, dass andere Vereine noch viel, viel krassere Zwänge haben. Und so ein Verein wie Augsburg, sorry, jetzt fange ich doch wieder an. Ein Verein wie Augsburg hat wahrscheinlich mit Hahn und Baba mehr Transfereinnahmen gemacht, als die Eintracht in den nächsten 90 Jahren machen wird. Und es ist einfach, es ist ärgerlich einfach.
Ja.
Aber ich will ja jetzt auch gar nicht anfangen, weil.
Ja, ich meine, eigentlich könnten wir da auch Querverweise machen auf einige Podcasts, die wir in der Vergangenheit schon hatten, weil da haben wir auch schon mal über die Fan-Shirt und die ganzen, die Fan-Artikel-Sachen und so weiter gesprochen. Also da gibt es ja auch noch ein bisschen Nachholbedarf beziehungsweise Optimierungsmöglichkeiten. Aber der Basti hat vollkommen recht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, gerade bei der Eintracht nicht. Aber trotzdem, wir haben jetzt 3 neue Leute geholt. Jetzt ist natürlich wieder alles super.
Sehr und, gut.
Und um jetzt auch wieder den Bogen zu spannen, du hast Fakt ist, es gibt im Jahr 2016 einige großartige Veränderungen, die anstehen werden, ja, und da wird sich in den nächsten Wochen einiges konkretisieren, allein weil der gute Herr Bruchhagen zum Saisonende den Verein verlässt. Und da sollte man eine Nachfolgeregelung nicht erst finden, wenn er schon weg ist.
Ja, finde ich auch.
Wäre zwingend notwendig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da im Hintergrund schon irgendwie gewuselt wird, aber da kriegt man halt dann wiederum nichts mit.
Ja doch, soll doch auch jetzt hier im Trainingslager besprochen werden. Deswegen fährt auch Peter Fischer mit und auch unser Aufsichtsrat.
Genau.
In der Sonne das Thema zu besprechen.
Genau, die fahren
auf
auch
einen
nur
Fall einen kostenlosen Urlaub auf Vereinskosten abzukassieren. Das ist Thema im Trainingslager.
Die machen halt nur wieder Lustreisen, ne, die alten.
Genau, kenne ich aber auch schon das Ergebnis. Fee wird's. Also mit wem sonst wollen die da unten reden?
Also boah, das wird mir echt Bauchschmerzen machen. Also das ist auch sowas, worüber ich nachgedacht habe. Das war ja die ganze Zeit, wo das ja so ein bisschen erzählt, das Fee könnte das machen. Also wir reden hier über eine Aktiengesellschaft und wir reden hier über ein Konstrukt, was über 100 Millionen Euro Umsatz macht. Da kann der Vorstandsvorsitzende meiner Meinung nach, es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber das sollte schon ein Akademiker sein, tut mir leid. Also es keine Ahnung, dann schüttet der Rotwein auf irgendeine Rechnung, die fällt dann hin und runter, was weiß ich was. Ich will einfach hier jemand haben, der professionell ist, weil Bruchhagen hat schon ein bisschen den Touch von einem Kegelvereinschef irgendwie, keine Ahnung. Also hier muss einer herkommen, sorry. Da kann nicht der nächste Bruchhagen kommen. Der eine säuft Bier, der andere säuft Rotwein. Also ich kann hier einer mehr herkommen, der vielleicht Karottensaft trinkt und sich konzentrieren kann und einfach mal sagt, ey, wir müssen die Eintracht auf professionelle Füße stellen, weil das sehe ich bei Fee überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Tut mir leid.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube, da beißen sich jetzt auch so ein bisschen zwei Forderungen. Also ja, du hast recht, es ist eine Aktiengesellschaft, man könnte jemanden Professionelles da erwarten, aber ich meine, die Professionalität, der reinbringen würde, die wollen wir am Ende des Tages gar nicht. Also wir wollen ja auch jemanden, der weiß, wie unsere Traditionen erhalten werden. Und wenn du da einen Manager haben willst, wie er aus jedem normalen Wirtschaftsunternehmen kommt, ist es nicht mehr die Eintracht.
Ja, aber gut, also, du kannst ja von mir aus keine Fehljahr, nee, das soll gar nichts machen. Aber irgendwas kann ja von mir aus ein Sport. Also, eigentlich
genau, den gibt es schon. Gibt's doch schon. Haben wir Bruno Hübner.
Ja, also Punkt. Dann reicht's doch. Also
was macht denn der? Der macht Transfers. Und dann hast du.
Ja, und dann brauchst du eine Scouting-Abteilung, die sich dann darum kümmert. Dann brauchst du jemanden für die Gesundheit. Dann brauchst du jemanden für medizinischen Sachen. Aber
und dann willst du tatsächlich, dass das Eintracht als Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Mit allen Konsequenzen.
Von oben herab auf jeden Fall. Also der
alles klar, bin
mächtigste
ich raus.
Mann, der mächtigste Mann im gut, Verein sollte meiner Meinung nach sollte schon irgendwie, weiß ich nicht. Ich will einfach, dass der Eintracht mal ein bisschen vorankommt, ehrlich gesagt.
Ja, aber das hat halt auch Konsequenzen, ne? Also kann ich auch zu Red Bull gehen, da habe ich einen Mathe-Schütz, der von oben herab ist, das Ganze leitet.
Das meinte ich ja nicht. Ich meine auch keinen, der komplett aus dem Sport raus ist. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die wirtschaftlich mehr drauf haben als Armin Fee. Armin Fee ist ein Fußballtrainer, der kann doch nicht plötzlich ein Vorstandsvorsitzender werden.
Ja, aber guck dir doch mal an, wie die Position in anderen Vereinen gesetzt wird. Also, ja, eben, keine Ahnung.
Das heißt ja nicht, dass wir es nachmachen müssen.
Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass das Machtgefüge insofern sich verändert wird, dass natürlich Hellmann mehr Macht bekommt. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster. Also, dass die vormals mächtige Position, die Bruchhagen innehatte, von Hellmann übernommen wird und dass jemand vielleicht schon für den Bereich auch mit Fußball-Stallgeruch gesucht wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein ehemaliger Hoffenheim-Mensch, der zuletzt bei Greuther Fürth war, in Frage kommt, der auch mal bei der Eintracht gespielt hat, und zwar Michael Mutzel. Der war zuletzt Direktor des Bereichs Profifußball bei Greuther Fürth. Und ich kann mir vorstellen, weiß ich, ist nur so ein Gefühl, dass er durchaus eine Option wäre für die Eintracht, um dann in einem veränderten Machtgefüge eine Position zu bekleiden.
Gut, aber dann ist ja meine Forderung einigermaßen dafür. Dann ist Hellmann hier der neue Typ oder was? Also
ja, genau.
Aber dann wird das komplett. Wir haben ja einen für die Finanzen und Hellmann ist Marketing und Internationalisierung, glaube ich.
Und dann Finanzen. Also Hellmann ist heute schon für Finanzen zuständig. Das war ja der Grund,
warum er gegangen ist. Was ist mit Frankenbach? Der ist doch Finanzen, oder?
Der ist ja gar nicht mehr. Ah doch, der ist ja, stimmt.
Also
dann haben sie Hellmann das weggenommen. Aber das war ja eigentlich sein ursprünglicher Job mal.
Genau, aber das hat er ja abgegeben.
Na, okay.
Und dann haben wir dann reicht mir das aber. Wenn wir einen Finanzfachmann haben und Hellmann in Anführungszeichen Fachmann für was weiß ich was, und da kann von mir aus auch einer, da kann von mir aus ein Vorstand Sport kommen. Das lässt mir gefallen, das ist ja was anderes. Aber ist trotzdem für mich ein wichtiger Schritt zu sagen, dass wir Bruchhahn-Positionen in drei aufteilen, wo jeder sein Fachgebiet hat. Das reicht mir dann schon mal. Dann lasse ich mir auch gefallen, selbst wenn Fee das wird. Auch wenn ich bei Fee, ich sehe Fee zum Beispiel dann nicht als denjenigen Visionär, der irgendwelche Sachen einleitet, die uns in die Zukunft tragen, weil ich finde trotzdem, dass Bruchhagen, Fee und die ganze Bande, dass das trotzdem eher Verwalter sind. Also die verwalten das ganz gut. Man muss ja sagen, Bruchhagen hat das hier echt gut auf stabile Füße gestellt, ja, aber er hat uns auch keinen Schritt weitergebracht. Man muss ganz ehrlich mal sagen, in 12 Jahren Bruchhagen hatten wir nicht einen gescheiten Trainer. Punkt. Das meine ich ernst. Nicht einen gescheiten Trainer hatten wir. Wir hatten Friedhelm Funkel. Und ich kann es auch beweisen, das soll kein Stammtischgerede sein. Weil was hat Friedhelm Funkel nach der Eintracht erreicht?
Nicht.
Der ist mit der Hertha abgestiegen, Bochum, Aachen, ciao. Wo ist Michael Skibbe jetzt? Na, danke. Was mit Christoph Daum? Was mit Thomas Schaaf? Der ist jetzt im Verein auf Michael Fronzek gefolgt. So. Und was ist mit Armin Fee? Ah, Stuttgart, 7 Spieltage. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich hier die Eintracht fertig machen will, aber faktisch gesehen muss man ja sagen, kann man das vergleichen? Werde ich vielleicht viel Prügel jetzt für einstecken, aber was ist denn mit den letzten 2 Mainz-Trainern? Wo sind die denn? Ah, der eine ist bei Dortmund, der andere ist bei Liverpool.
Ja, das ist
trotzdem ein Unterschied, sorry.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich würde es aber zumindest in der Personalie Funkel schon anders sehen, weil er in einer schwierigen Zeit gekommen ist und über 5 Jahre schon Ruhe reingebracht hat und mit ihm auch eine gewisse Konsolidierung stattfand. Ich finde eher, dass die Zeit nach Funkel nicht optimal gelaufen ist, weil dann hättest du wirklich als auch in seinen Trainern den nächsten Schritt gehen müssen. Dass da die Komplikation da war, dass es auch wahrscheinlich nicht diese Verfügbarkeit gab. Ich glaube, es gab immer Schnittstellen, wo du damals zum Beispiel schon einen Club hätte verpflichten können. Jetzt lehne ich mich auch wieder weit aus dem Fenster. Aber da warst du nicht visionär genug und hast viele Dinge, also in der Zeit, in der Klopp überhaupt dann Trainer geworden ist, also sag ich mal von Mainz und von Mainz dann weg und so weiter und so fort, da hat ja auch ein Prozess stattgefunden. Viele junge Trainer sind ja jetzt eigentlich erst präsent, die du davor nicht so gesehen hast. Da waren es nur Ältere, da waren es nur so Leute, so Kegelverein-Menschen wie Funkel und Co. Ne? Also deswegen, ich finde, Funkel, muss man sagen, von meines Erachtens noch ein ordentlicher Trainer gewesen, aber die darauf folgten, waren auch meines Erachtens nicht optimal. Also und Daum, der war mal gut, aber da war auch Hopfen und Malz schon verloren. Der alte Dummschwarz-Populist.
Aber der kam ja auch in der Zeit, da war alles verbrannt bei uns. Also der Transfer damals, sind wir uns ja auch sicherlich alle einig, dass der Daum-Transfer damals mit einer der verrücktesten Aktionen der Eintracht der letzten 10 Jahre war.
Ja, Daum war halt aber auch so, dass dieses Gefühl von Fußball in den 90ern in die 2000er gebracht. Daum ist halt auch ein Fußballtrainer, der irgendwann mal ein guter, ordentlicher Fußballtrainer war, aber der sich einfach überlebt hat. Und dann kommt er halt zur Eintracht in einem Gefüge, wo jeder eigentlich irgendwie, keine Ahnung, gerade mal seine Hauslappen ausgezogen hat und dann kommt so ein wahnwitziger Rabauke und versucht hier noch was aufzurütteln, obwohl er gar nicht mehr in einem Paralleluniversum gelebt hat. Das kann nicht funktionieren.
Das stimmt, ja. Ich wollte auch gar nicht Funkel kritisieren. Ich meinte eher diesen Spirit, den Bruchhagen in den Verein gelegt hat. Das ist zu der Zeit richtig, war es echt in Ordnung. Trotzdem ist er, auch wenn er uns für die Stabilisierung verantwortlich ist, ist er aber auch für die Stagnation verantwortlich, trotzdem. Also es ist trotzdem.
Ja, so, das ist ja auch durchaus ein Punkt, der oft genannt wird.
Viele Leute an der Seite vorbeigezogen sind. Und ich wollte halt einfach nur mit meiner Kritik vorhin äußern, dass ich jetzt nicht quasi. Ich will nicht, dass die hier weiter klüngeln, dann, dass wir sagen, gut, jetzt dann wird jetzt hier rumgeschoben, der Bruchhagen bleibt bis ein Frühstücksdirektor, der kommt dann irgendwann, wird trotzdem immer noch zur Rate gezogen, Stäubing installiert hier seinen Buddy und Hübner ist da, dass das irgendwann so ein Gebilde ist, wo nur noch Günstlinge von diesem Konglomerat irgendwie hier auch in den Verein kommen und wo, wie du es eben gesagt hast, und wenn dann so jemand mit ein paar Visionen kommt, der dann irgendwie schief angeschaut wird, sondern ich will einfach, dass es hier vielleicht auch echt eine Kultur gibt, wo man sich auch mal streitet, wo dann trotzdem Innovationen stattfinden, wo man dann am Ende des Tages an einem Strang zieht und das vielleicht wirklich so macht, dass man echt mal einen Fünfjahresplan hat. Und jetzt, das soll sich auch nicht behindert anhören, das soll sich auch nicht dumm anhören, das soll sich nicht dumm anhören, dass ich das jede Woche sage. Aber jetzt mal ganz im Ernst, man kann das ja machen, das haben ja andere Vereine auch probiert. Ob das dann klappt oder nicht, ist die andere Sache. Aber irgendwann muss es doch mal aufhören, dass wir im Winter Mattlung und Huschti und dann machen wir wieder hier und dann holen wir Christoph Daum. Also immer dieses kurz was aufbauen und dann wieder einreißen. Das muss doch irgendwann mal aufhören. Einfach. Sorry.
Ja, also bei deinen Schlussworten bin ich tatsächlich bei dir. Was ich halt nur nicht verstehe, ist, warum bei euch Fee und Bruchhagen so in einer Schublade hängen. Ne? Also ich meine, erinnern wir uns mal daran, was los war, als Fee gekommen ist. Da waren Bruchhagen und Fee wie Feuer und Wasser. Und die haben sich vielleicht einander angenähert und haben gelernt, miteinander zu arbeiten. Aber beide haben trotzdem eine völlig andere Sicht auf viele Dinge und auch eine ganz andere Einstellung. Also ich mag dir nicht widersprechen, dass Fee schon derjenige ist, der sitzt auch ganz gerne im Trainingslager in der Sonne und guckt, dass die Haut gut gebräunt ist und dass das Hemd auch gut sitzt und nicht wieder die Knopflöcher weit auseinanderstehen. Da hast du mit allem, was du sagst, hast du recht, will ich nicht widersprechen, aber mit einem Fee hast du einen völlig anderen Spirit da drin wie mit einem Bruchhagen. Also der hält keine Reden darüber, dass die Bundesliga zementiert ist, sondern das ist jemand, der zumindest in der Lage ist, auch öffentlich eine Meinung zu vertreten, gut auch zu verkaufen.
Ja, aber die Nazi-Spiele zu revidieren, wir gehen jetzt zum Abschießen.
Ja, aber was?
Also, er ist doch auch wankelmütig. Also guck mal, wie wankelmütig Fee ist. Das kannst du dir nicht als Vorstandsvorsitzender wünschen. Also. Der ist ja, für mich ist er jetzt von seiner Persönlichkeitsstruktur nicht stabil genug zu sagen, ich führe jetzt hier einen Verein über 5 Jahre.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich meine, klar, wenn du jetzt wieder das Beispiel ranziehst, natürlich hast du da recht. Aber
wie gesagt, ich will ihn auch nicht zu fertig machen. Das ist das Einzige, nur ich habe einfach
Angst, dass mir kommt der halt viel zu negativ weg. Und also ich sehe den auf keinen Fall in der Bruchhagen-Klüngel-Geschichte, wo eigentlich auch ein Hübner nicht reingehört. Also der wurde auch außen geholt und das war jetzt auch gar nicht so unklug, ne? Also ich meine, er kam von Wien Wiesbaden, da kannst du ja jetzt auch nicht sagen, oh, da haben wir
wen uns jemanden. Wen meinst du jetzt?
Hübner.
Naja, Hübner kam von Duisburg. Also sorry, wenn ich dazu.
Ja, dann direkt.
Ja.
Aber da kannst du jetzt auch nicht sagen, wir haben uns, keine Ahnung, von einem Bundesliga mit Konkurrenten den Sportdirektor geholt. Also das war jetzt auch nicht irgendwie so das Dümmste, wo der Bruchhagen sich irgendeinen Busi reingeholt hat.
Nee, auf gar keinen Fall.
Was er ja auch gar nicht wollte. Also, keine Ahnung, ich sehe halt gar nicht so eine Riesenklünge leider. Ne? Also klar, Stäubing und Fee sind Buddies, aber ansonsten, also Hellmann ist mit keinem von denen Buddies. Weiß ich nicht, ob man da jetzt tatsächlich alles so schwarz malen muss, wie er das gerade tut.
Ich würde das durchaus differenziert betrachten. Ich finde also jetzt, wenn wir jetzt über die Personalie Hübner, die wir jetzt auch schon eigentlich total oft gelobt haben, das war sowieso eine gute Angelegenheit, auch wenn das, glaube ich, auch von Anfang an auch nicht auf großartige Sympathien von Bruchhagen gestoßen ist. Erinnern wir uns daran.
Auch nicht von uns, ne? Erinnern wir uns an den an die Podcast-Folge hier im Garten.
Ja, das ist richtig. Ich hatte auch was dazu geschrieben. Logisch, ja, natürlich. Ich meine, du hast halt nicht einen etablierten, sondern einen vom MSV Duisburg geholt. Die waren zwar zu der Zeit, als er dann hingekommen ist, gerade im DFB-Pokalfinale. Aber natürlich ist es natürlich eine schwierige Situation. Aber er hat sich gut gemeistert und dies muss man ihm auch lassen. Mir geht es einfach, was ich nur sagen will, von mir aus, Fee kann wahrscheinlich auch ein guter Lautsprecher sein, wenn es darum geht, den Massen aufzuwiegeln. Aber in dieser Position, in der Verwaltungsebene, sag ich mal, oder in der höheren Ebene als im Traineramt, sehe ich ihn aus dem Grund nicht, weil, also ich meine, als er das mal probiert hat, in Wolfsburg hat es nicht geklappt und ich glaube einfach nicht, dass er das Zeug hat. Ich würde da jemanden anders, der eine andere Herangehensweise hat, der könnte, also Fee könnte für mich eigentlich so der Typ Lautsprecher sein, der nach offen mit der Presse agiert. Das könnte er theoretisch machen. Ich glaube aber nicht, dass er dieses Amt, was ihm angetragen wird, dass er das dementsprechend lösen kann.
Also ich sehe Fee jetzt auch nicht da als denjenigen, der da diese Position begleiten sollte.
Also nicht, weil ich ihn nicht mag oder nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern weil ich denke, dass es da andere Alternativen gibt, die wahrscheinlich sinnvoller für den Posten sind, auch wenn ich da jetzt keine Namen benennen kann. Und ich bin da auch so ein bisschen bei Basti. Ich würde mir da halt jemanden wünschen, der da auch mal irgendwie so eine Perspektive auspacken kann und sagen kann, wo der Verein in 2, 3, 4, 5 Jahren stehen soll. Klar, stellt Väter auch andere Ansprüche, aber ich weiß nicht, meine Erwartungshaltung an ihn sind da jetzt auch nicht besonders hoch.
Na gut, also wir reden hier schon ganz hitzig über den Nachfolger von Bruchhagen, sind damit wahrscheinlich schon 3 Schritte weiter als die Eintracht-Vorsitzenden, die sie wahrscheinlich wirklich noch sich die warmen Temperaturen um die Ohren gleiten lassen. Also,
aber was trinkt man denn bei warmen Temperaturen? Trinkt man da Rotwein?
Ja.
Kai Pirinha.
Ja, genau.
Also ganz ehrlich, Fischer ist dabei, da wird kein Rotweinchen getrunken, da geht's ja die harten Sachen.
Da wird dann aber auch nicht nur getrunken.
Jetzt stellst du aber wieder krude Fantasien hier zutage.
Das war jetzt komplett wertfreien Raum gestellt. Du hast es.
Ja.
Du hast es angezündet, Marvin.
Was meine dreckigen Gedanken da wieder da machen. Genau. Ne? Ja. Ja.
Na, was haben wir Fabian gekauft? Ich habe gehört, er hat Erfahrung.
Guck, was ihr daraus macht. Ich habe es ganz normal gesagt. Vielleicht hätte ich auch sagen wollen, da wird nicht nur getrunken, sondern da wird am Pool geplanscht und getrunken. Also,
ja, genau. Ja. Oder, genau. Oder Billard gespielt.
Oder gegessen.
Ja, man weiß es. Nee,
auf jeden Fall. Ja, gut.
Ja, zurück zum Thema.
Ja, also was du eben gesagt hast, ja, dann bin ich aber sehr gespannt, wenn die das in der Atmosphäre. Aber im Endeffekt, was ich glaube, die Eintracht weiß das auch schon. Also ich glaube, die Eintracht weiß das schon, was passiert. Und wenn es fehlt, ist, dann wird es irgendwann bekannt gegeben.
Du, ganz, ganz ehrlich, also wir wären ein noch viel unprofessioneller Verein, wenn wir das ein halbes Jahr vorher nicht wüssten.
Ja, also ich, ja, aber dann ist die Frage, dann müssen wir da einfach Respekt holen.
Also, ja, markiert meine Worte, Michael Mutzel. Der Typ ist jetzt ohne Grund, ohne nennenswerten Grund von Greuther Fürth weggegangen. Ich habe damals schon mit Pep Guardiola im FC Barcelona richtig gelegen. Leider war das jetzt keine 5-Jahres-Beziehung. Ich mag ja Pep Guardiola immer noch, egal. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Personalie im Laufe der nächsten Monate nochmal auf uns zukommt.
Ja, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich kann sein, dass wir beide mal schon mal drüber gesprochen haben. Aber irgendwie hat sich den Namen auch im Kopf. Und ich hoffe einfach nur, dass Horst Held das nicht wird.
Ja,
Horst, das ja, glaube ich, jeder.
Ich glaube, Horst Held wäre so diese typisch Populismus besänftigende Version. Aber da muss man eigentlich schon sagen, dass da relativ leider gar nicht so viel dahinter steht. Ich würde es gar nicht so schlecht finden. So Grundsatz. Ich, also, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich mag eigentlich so, wie er spricht und wie er interagiert. Aber so seine Leistung, also so von den Leuten, die er geholt hat oder was er mit dem Geld, was ihm zur Verfügung stand, gemacht hat, bin ich nicht überzeugt.
Also Horst Held wäre für mich mein Thomas Schaaf-Transfer auf einer anderen Position.
Okay.
Also bin ich voll beim Basti diesmal. Wäre mein Horror-Transfer. Also ja. Jemand, der, also auch was du gerade gesagt hast, jemand, dem ich nicht zutraue, mit Geld umzugehen oder da auch nur halbwegs vernünftig zu wirtschaften. Meinen Sie dir an, wo Schalke auch finanziell steht, ne? Also was da teilweise für einen Raubbau getrieben wird. Wenn er das hier in Frankfurt macht, dann reden wir in 2 Jahren spätestens über Lizenzentzug.
Ja, was er auch in Stuttgart gemacht hat. Also das finde ich viel schlimmer. In Schalke kam er ja hin, da war das ja teilweise schon so. Ich glaube, Assauer hat da angefangen, so ein bisschen das Geld rauszuschmeißen. Aber in Stuttgart
hat sich... Der aber nicht mehr. Oh Gott, war der schlecht. der tut mir echt leid.
Nein, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt hast du mich ausgerüstet. Nein, aber Stuttgart leidet heute noch darunter. Also das hat, die schieben sich ja immer alle die Schuld zu. Dann sagt hier eine Bobic war schuld, der andere war schuld. Warum Stuttgart so... am Arsch ist, sag ich mal, ist einfach, weil Horst Held damals, glaube ich, einen Kader hinterlassen hat, der viel, viel zu teuer war. Auch übrigens mit Fee zusammen. Also die haben, glaube ich, Everton geholt und was weiß ich wen noch. Marika für 9 Millionen Euro, damals noch mehr Geld als heute. Und ja, das will ich auch nicht, weil er ist, glaube ich, auch so einer. Ich glaube, das ist auch ein cooler Typ, aber ich glaube, der ist, glaube ich, auch so einer, der will es irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich glaube, der ist auch so ein bisschen harmoniebedürftig, glaube ich. Der will es dann auch jedem recht machen. Und ich glaube, der ist dann, ich habe mal so eine Doku gesehen über, weiß gar nicht, was für eine Doku ist, aber da hat er irgendwie, Hildebrand war auf Schalke als dritter Torhüter und der, da hat er die ganze Zeit nach einem Vertrag gebettelt und irgendwann hat er gesagt, ah ja, komm, na, hier hast du noch einen Vertrag. Also so, da hat er ja auch Boateng noch geholt und er ist, glaube ich, so ein Typ, der sich schnell auch von irgendjemandem was erzählen lässt. So, zu sagen, hier, kauf den und ja, gucken wir mal und, ich weiß nicht ganz genau, weil man muss ja sagen, auf Schalke hat er jetzt nicht keine ganz schlechte Arbeit geleistet und hat auch durchgegriffen, wenn er gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, was auch wichtig ist. Also muss man ja auch sagen, wenn er sagt, gut, die Matteo hat nicht funktioniert, ciao. Aber es wäre trotzdem nicht. Da würde ich lieber Marvins Lösungen favorisieren, zu sagen, gib mal im unverbrauchten Gesicht die Chance. Er macht es ja auch nicht alleine, er kann mit Tübner das zusammen machen und dann müssen wir mal sehen, was passiert. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil dieser Übergang wird ja trotzdem fließend stattfinden in dem Sinn, dass wir sagen, Bruchhagen hört jetzt quasi im Sommer auf und Fee hat aber ja noch ein Jahr Vertrag. Also wie das dann gedacht ist, wird schon interessant, weil Fee kann es ja dann theoretisch gesehen nicht sein. Also er hat ja jetzt 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und ob das jetzt nur eine Nebelkerze war, damit es nicht rauskommen soll oder keine Ahnung oder... Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend und es wird für die Eintracht auch richtungsweisend werden, weil diese Innovationsverweigerung und dieses bisschen erläutern und vorbeiziehen lassen, das konnten wir uns damals eigentlich schon nicht erlauben und sind deswegen in der jetzigen Situation. Aber ich glaube, wenn wir das die nächsten 10 Jahre auch noch so machen wie die letzten 10, dann werden die Auswirkungen noch viel, viel, viel schlimmer werden, als es jetzt ist. Weil jetzt sind wir noch ein mittelmäßiger Bundesligist. Ich glaube, wenn wir aber die nächsten 10 Jahre weiter so vor uns hindümpeln, dann fallen wir irgendwann vom Tisch. Also dass wir fallen wir dann hinten runter und dann wird es, glaube ich, nicht mehr so leicht. Und
das deswegen, steht
ja. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Eintracht jetzt mal, dass die Eintracht jetzt mal Gas gibt, fertig.
Ja, das ist, das sehe ich ganz genauso. Um das abschließend zu sagen, es steht ja unmittelbar bevor. Also es gibt ja kaum Alternativen. Entweder wir versuchen jetzt den Progress hinzubekommen oder wir schaffen es halt nicht. Denn Fakt ist, dass die Saison, egal wie sie ausgehen wird, also sag mal, wenn wir nicht im Europacup landen, was jetzt irgendwie doch relativ unrealistisch ist, dann ist das eine verlorene Saison. So muss man das sehen, weil wir haben uns eigentlich von Anfang an nicht in dieser unteren Tabellenhälfte wirklich, würde ich mal sagen, gesehen und kämpfen wir uns jetzt da raus, dann kann es sagen, mit blauem Auge, aber es ist eine weitere Saison, die uns dann verloren gegangen ist, auf dem Weg zur Besserung der Eintracht. Ne? Genau. Und da musst du natürlich schnellstmöglich sehen, dass du die Stellschrauben ansetzt, damit hier ein Progress stattfindet, weil nur so kann der Bundesligist Eintracht Frankfurt in seiner, sag ich mal, Wirkmächtigkeit überhaupt funktionieren, wenn wir uns nicht komplett, dem kapitalistischen Fußballsystem hingeben wollen.
Ja, aber es ist aber im Endeffekt so, weil ich glaube zum Beispiel, dass die Auswirkungen von den Fehltritten, die wir teilweise in letzter Zeit gemacht haben, die sind nicht so schlimm, wie die jetzt in Zukunft werden. Weil wie du es gesagt hast, da kommen ja noch Red Bull Leipzig kommen noch hoch und viele andere professionalisieren sich jetzt auch mehr. Und ich glaube, das wird dann schlimmer. Ich weiß ja, jetzt bringe jetzt einer wieder von meinen dummen Vergleichen, aber wenn ich mit 25 so viel ins Fitnessstudio gegangen wäre wie jetzt mit 33, dann wäre ich schon ein schöner Klotz gewesen. Jetzt ist es eigentlich nur, dass ich nicht mehr fett werde. Also das ist quasi mein Stoffwechsel ist quasi richtig am Arsch. Und bei der Eintracht ist das ähnlich. Also die Eintracht ist jetzt auch 33 geworden, so wie ich, und die muss jetzt mehr trainieren als mit 25, weil es wird immer schwerer.
Ja, um den Stand eigentlich zu halten. Ne?
Genau, das ist ja genau der Punkt.
Stand zu halten.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was ich meine. Ja. Wir müssen jetzt quasi mehr machen als je schon und würden dann quasi den Stand halten. Von Vorankommen reden wir da schon gar nicht mehr fast, weil da muss man dann noch mehr machen. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, ich hoffe nicht, dass irgendwann links und rechts die Leute, weil die Eintracht auch echt Glück hat in den letzten Jahren, dass es viele Vereine gibt, die mit sich strugglen. Also es gibt ja viele, wo wir sagen können, okay, ja, die müssen auch nicht so schlecht sein. Und wenn wir jetzt Pech haben, ich will jetzt auch kein Horrorszenario an die Wand malen, aber wenn Schaf jetzt in Hannover da die Kurve kriegt und Stevens Hoffenheim in der Liga mauert, ja, dann können wir echt nur hoffen, dass Darmstadt und Ingolstadt noch einbrechen. Und ansonsten außer Bremen sehe ich dann keinen mehr, wo ich sagen will, gut, die lassen wir ganz, ganz locker hinter uns.
Ich bin jetzt optimistisch. Ich bin jetzt, wir haben jetzt ein neues Jahr, total optimistisch, zwangsoptimistisch und sagt, dass sowohl Darmstadt als auch Ingolstadt noch einbrechen und wir uns jetzt mit den Neuverpflichtungen einigermaßen im Tabellenmittelfeld etablieren können. Bin total optimistisch, weiß auch nicht, wo es herkommt, aber man muss auch mal positiv denken.
Sehr gut, dann schließe ich mich dir an.
Das hält nur 2 Wochen, dann hat sich das wieder geändert. Das ist nur so eine Phase.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es geil, wenn es hier mal wieder ein bisschen positiver wird, da haut der René richtig drauf.
Das kann.
Ja, also, aber wie gesagt, ich lass mich das jetzt nicht nehmen. Also wir kriegen das irgendwie hin. Ja, schauen wir jetzt mal. Ja, und ich meine,
die ersten Spiele, guck mal, wir haben die ersten 6 Spiele, haben wir 4 Heimspiele. Also es kann auch im echten, also so wie es in der, wie es jetzt, wie wir negativ in die Spirale kommen sind, kann es genauso andersrum ausgehen.
Richtig, also. Richtig. Wir müssen halt nur sehen, dass wir früh einen Fuß in diese Rückrunde bekommen und dann kann das schon laufen. Wir haben, wie gesagt, einigermaßen die Kurve bekommen in Sachen Neuzugängen. Die Königsposition auf der Rechtsverteidigerposition bleibt weiter ein Problemfall, aber mit Eilhahn und so weiter und so fort haben wir gut Leute verpflichtet. Wenn die richtig in die Mannschaft finden, kann das durchaus einen Schwung geben, der uns in die Rückrunde trägt. Und dann wollen wir mal die Rückrunde abwarten und wollen mal schauen, wie es ist, wenn es dann die Crunch-Time gibt. Wenn es dann wirklich so ist, okay, du hast Darmstadt wieder, du hast das Rückspiel und du willst die Schmach vom Hinspiel vergessen machen und dann geht es vielleicht schon wirklich um die Positionierung, Abstiegsplatz ja oder nein. Schauen wir mal, aber das klingt nach einer spannenden Saison und ich bin jetzt einfach mal positiv.
Ich denke auch. Ich habe auch Bock, was ich mir so in der Rückrunde gedacht habe, weil wirklich davon ausgehen, dass wir absteigen, tue ich eigentlich nicht. Ich tue aber auch nicht davon ausgehen, dass wir großartig was reißen. Ich freue mich einfach vielleicht noch auf so 2, 3 Highlights vielleicht zu Hause und auswärts, dass man sagt, das war ein geiles Spiel, das war ein geiler Auswärtssieg irgendwie mit geilen Toren, wo coole Stimmung war. Das sind so Sachen, glaube ich, worauf ich mich sehr freue. Aber Marvin, du hast eben was angesprochen mit Darmstadt. Habe ich das richtig gelesen, dass überlegt wird, dass die Eintracht tatsächlich gar keine Gästekarten kriegt?
Ja, das war eine Überlegung, eine relevante Überlegung, die anscheinend auch noch nicht final durch ist. Da müssen wir auch mal näher sehen, wie das weitergeht. Okay. Weil ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ne? Also es ist zwar einiges rund um dieses Spiel passiert, aber das waren jetzt auch keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. Ne?
Genau, das wollte ich auch sagen. Ne? Also da steht halt noch eine Strafe aus. Ich weiß nicht, was die komplette Sperrung des Gästekontingents bringen soll, weil das ist keine Strafe für die Eintracht. Weil am Ende des Tages ja eigentlich auch Darmstadt bestraft wird.
Ja, vor allen Dingen, als wenn die Leute nicht nach Darmstadt fahren würden. Also da habe ich die doch lieber im Gästeblock, dass ich sie kontrollieren kann, als wenn da 5000 in der Stadt rumgeistern während dem Spiel. Und
was wobei konsequente Fantraining stelle ich mir in Darmstadt am Böllenfalltor halt auch echt schwierig
vor. Ja, auf jeden Fall.
Klar, hinten, was ist bei der TU oder was ist das?
Er musste 2 Blocks freilassen im Endeffekt, ja, oder sowas, keine Ahnung. Also das ist wirklich schwierig, aber das ist ja dann auch nicht unser Problem. Aber ich meine, das Einzige, was du machen könntest, ist sagen, wirklich sagst, okay, du gibst kein Auswärtskontingent und schlägst alles dem Heimverein zu, ne? Um dann die Kosten einigermaßen neutral zu halten. Finde ich insgesamt schwierig. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass das irgendwie gerechtfertigt wäre.
Ich finde auch nicht, dass er Schule machen soll. Das finde ich viel schlimmer. Also ich habe eh schon Angst gehabt, als bei Schalke war ja auch die Diskussion, bei Schalke Dortmund haben die es auch irgendwie reduziert. Ich hoffe nicht, dass die, weil so Maßnahmen werden ja auch immer gerne schleichend gemacht. Also nicht so, dass es einen riesen Aufruhr gibt, sondern immer ein bisschen. So wie RMV-Preise. Immer mal 5 Cent hier, mal 5 Cent da, 5 Cent. Ich hoffe nicht, dass sie es genauso machen, dass es dann irgendwann für uns normal ist, dass wir dann denken, ja, gucken wir mal, ob wir heute 100% oder 50% Gästekontingent kriegen. So, das ist, finde ich, echt blöd. Weil dann sollen die sich gefälligst darum kümmern, dass Leute, die Scheiß bauen, bestraft werden und nicht sagen, gut, wir machen so das einfach, wenn Eintracht-Fans irgendwie Mist machen, dann kriegt kein einziger Fan eine Karte. Also, weil das finde ich nicht blöd, weil damit erreichen auch das Gegenteil, weil da und erreichen die Riesenstress innerhalb der Fans oder fast vielleicht sogar eine Solidarisierung, wenn irgendwelche Leute nichts gemacht haben. Und ich finde ganz, also heutzutage, Marvin, du hast es, glaube ich, irgendwann schon mal in irgendeiner Folge gesagt, heutzutage haben wir HD-Kameras, wo, was weiß ich, von welchem Planeten, die mir sagen können, welche Farbe meine Heizung hat. Und da wird es ja wohl möglich sein, eine Kamera zu installieren, zu gucken, wer irgendwas angezündet hat.
Sorry, ja. Also.
Oder es zumindest einzugrenzen und zu sagen, ihr 8 kommt jetzt mal mit und wir klären es jetzt. Also, sorry.
Ja. Ja, vor allen Dingen, aber nochmal, was Marvin eben gesagt hat, ne? Also es waren keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. Ne? Also es sind Fahnen verbrannt worden, yo, ist nicht geil. Es sind ein paar Leute über den Zaun geklettert. Da hat aber jetzt auch ja, ist jetzt auch nichts Dramatisches gewesen. Was die Presse draus gemacht hat, war wieder eine ganz andere Nummer. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da jetzt auch so die Master-Anklage dahinter ist.
Es gibt wie immer problematische Punkte und die gilt zu klären, aber die Dinge auch nicht überdramatisieren und dann eine ganze Fangemeinschaft dementsprechend auszugrenzen. Es gibt, und da muss man halt auch als Verantwortlicher dementsprechend sehen, auch als Verantwortlicher der DFB, muss man sehen, dass man hier mit rational verständlichen Mitteln agiert und nicht über alle Stränge schlägt. Weil dann ist es ein Kreis der Negativität, der weitergeht. Und da muss ich auch an die Leute appellieren und muss halt sagen, die müssen eine Lösung dafür finden, aber Kollektivstrafen, dass keiner von der Frankfurter Fangemeinschaft nach Darmstadt reist, kann keine Lösung sein.
Ja, das wollte ich eigentlich auch nur damit sagen, weil das wäre schon echt, das fände ich eine heftige Nummer.
Gut, René, was gibt's noch?
Kommen wir zu den positiven Dingen. Irgendeiner hat in unserer Empfehlungsliste einen Beauty-Tipp eingetragen.
Ich war's nicht.
Ich war's. Ich habe gedacht, ich habe Silvester so sehr versagt, dass ich erst um 22 Uhr abends nach Hause gekommen bin.
Und deswegen hast du dir gedacht, du brauchst die Cristiano Ronaldo Gedächtnis-Gesichtsmaske.
Genau, die ist auch super, da ist Zink drin und die, dann sieht man nicht ganz so fertig mehr. Weil ich habe gedacht, das hat was mit Fußball zu tun und ich habe letztens irgendeinen anderen Podcast zwischen den Jahren gehört, die auch gesagt haben, sie sind irgendwie der Beauty- und Mode-Podcast. Colinas Erben sind es, glaube ich, oder wer ist das? Egal. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, da feuern wir mal dagegen und empfehlen nach Silvester, wer noch ein bisschen fertig aussieht, dem empfehle ich die Cristiano Ronaldo Zinkmaske. Das war auch mit einem Zwinkern in den Auge gemeint, wa?
Ich
habe tatsächlich eine gemacht. Also nicht die jetzt genau die, aber ich musste ja ein Fußballdings herstellen, weil ich sah echt sehr, sehr übel aus nach Silvester. Und es geht jetzt wieder einigermaßen. Aber ich habe noch zwei andere Sachen. Wer jetzt noch Urlaub hat, ich habe ein Buch zu empfehlen, was sehr, sehr krass ist. Also ich weiß nicht, ob einer schon gehört hat, die Biografie von Blaschikowski ist rausgekommen. Erzählen mir über Kuba, wo viele Freunde und Familie über quasi Blaschikowskis Lebensgeschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nee.
Dass er mit 6 Jahren hat er quasi live gesehen, wie sein Alkoholikervater seine Mutter ermordet hat.
Oh, und, krass, nee, das
wusste ich
nicht.
Also das wird in dem Buch halt beschrieben. Er hat irgendwie, er hat jahrelang nicht drüber gesprochen, aber hat irgendwie dann Vertrauen zu irgendeiner Journalistin, die auch gar nichts mit Fußball zu tun hat, was dem Buch auch sehr gut tut. Also es ist nicht so dieses typische Sportjournalistenbuch, die dann fast keine Distanz mehr zum Sportler haben, sondern es ist irgendwie eine polnische, ich weiß gar nicht, eine Boulevard oder irgendeine andere Journalistin für Tunesien, was weiß ich was. Und die beschreibt es ziemlich gut, weil sie lässt halt viele aus ihrer Familie, den Bruder, den Onkel und so zu Wort kommen. Und da wird dann halt echt das Bild gezeichnet. Und wenn man das echt so liest, 1:1, das ist schon echt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie man sowas erleben kann. Und dann aber gleichzeitig seinen Aufstieg halt zum Profifußballer. Und der ist ja bei Dortmund auch sowas wie eine kleine Legende geworden, Publikumsliebling auf jeden Fall. Und ist jetzt in Florenz und dieses ganze Buch ist ziemlich lang auch. Ist doch leider ziemlich teuer, es hat 25 Euro gekostet. Aber ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen, weil es ist schon echt eine heftige. Es ist jetzt nicht nur wegen Fußball, es ist auch so eine krass heftige Story. Und ich hatte eh schon viel Respekt vor ihm, weil ich ihn als Fußballer immer gemocht habe, weil er eine gute Einstellung hatte. Und jetzt dadurch, dass ich das so ein bisschen, habe ich umso mehr Respekt vor ihm, sag ich mal. Und ja, was habe ich denn noch? Ansonsten habe ich gar nichts Spektakuläres. Bei Eintracht TV kann man sich nochmal die Pressekonferenz zu den 3 Neuzugängen angucken. In voller Länge dauert irgendwie eine halbe Stunde, wo man halt schon mal ein bisschen gucken kann, wie die Spieler so sprechen, was sie sagen. Aber eigentlich habe ich das reingestellt, um meinen Dummschwätzer der Woche heute nur einen nominieren. Heribert Bruchhang zu nominieren diese Woche, weil er in dieser Pressekonferenz irgendwie Frohes Neues gewünscht hat und gesagt hat, dass er ja jetzt mal die Gelegenheit hatte, 7 Premier League Spiele hintereinander zu schauen und hat gesagt, das ist genau so, wie er sich den Fußball vorstellt. Wo ich mir denke, Alter, ich habe genau dieselben 7 Spiele auch gesehen und da hast du die Spieler Anweisungen auf den Platz geben hören, weil da keine Stimmung mehr ist, weil da überhaupt keine Fans im Stadion sind. Da sind völlig überteuerte Spieler, die trotzdem keine Leistung bringen. Und das ist aber irgendwie, scheinbar ist das ist eine Wunschvorstellung vom Fußball und deswegen habe ich ihn diese Woche ganz alleine nominiert aus Mangel an Alternativen.
Ich muss vor allen sagen, Dingen habt ihr als Kontra dazu die Pressekonferenz von Pep Guardiola gesehen? Nee. Die er gegeben hat, um seinen Transfer in die Premier League bekannt zu geben. Da wurde er von einem Journalisten gefragt, der ernsthaft auch sich auf die 7 Spiele bezogen hat und gesagt hat, hier, Pep, hast du eigentlich mal die Spiele jetzt hier rund um Weihnachten und Neujahr gesehen, die in der Premier League waren? Das war der mieseste Fußball, den ich je gesehen habe. Und es war noch kein Trainer, der in die Premier League gegangen ist, sei es jetzt Mourinho oder sei es Carlo Ancelotti, der da irgendeine Mannschaft besser machen konnte. Das ist einfach Kacke, was die da drüben machen. Bist du dir sicher, dass du da hin willst? Ja, also so unterschiedlich können die Auffassungen von denselben Fußballspielen sein.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Ich habe nämlich versucht, 2 Spiele mir anzugucken und bei mir ist eigentlich mittlerweile das Credo entweder No Klopp, No Party oder No Özil, No Party. Also ganz ehrlich, ich gucke mir nur diese Fußballspiele an. Das ist natürlich gemein, ja, okay, aber ich habe echt keinen Bock mehr dieses, mich nimmt's nicht mit. Also dadurch, dass Klopp halt jetzt in der Premier League ist und Liverpool da trainiert, da habe ich irgendwie so einen Bezug dazu. Genauso bei Özil, dem gucke ich auch ganz gern zu. Also da oder auch mit Mertesacker, da auch mag ich Wenger, das kommt noch dazu, aber irgendwie so, ich brauche mir nicht Manchester United gegen Swansea oder Norwich gegen Southampton angucken. Da kannst du, da ist mir die Lebenszeit, dieser Verlust der Lebenszeit eigentlich echt zu schade.
Ist teilweise
also ganz auch, ehrlich, eine Liga, so die... Ja. Eine Liga, die 10 Millionen für Sandro Wagner bietet, die kann ich an der Stelle auch leider nicht ernst nehmen. Ne? Also der ist noch nicht mal eine halbe Million wert. Und wenn die Premier League glaubt, den zu brauchen für 10 Millionen, dann dürfen die auch ihre Spiele weiter unmöglich machen.
Also mal ganz ehrlich, wenn jemand 10 Millionen für Sandro Wagner zahlt, Sandro Wagner, von dem ich sage, er ist hat es geschafft, mittlerweile ein akzeptabler Bundesligaspieler zu werden und ich freue mich auch für seine Entwicklung, aber falls jemand 10 Millionen für ihn zahlt, höre ich auf mit dem Fußball, weil dann macht das Ganze das keinen Sinn mehr.
Also es reicht dann auch echt. Ja. Also wir haben uns ja oft über, man kann sich auch über den ganzen Kram lustig machen, aber wenn wirklich jemand 10 Millionen für Sandro Wagner zahlt, dann ist echt so, wo du sagst, Marvin, wie du es gesagt hast, ist so der Startschuss fürs Ende, weil das kann ja dann auch nicht mehr wahr sein. Weil wo ist dann, wo setzen wir denn dann den nächsten Maßstab an? Also
was kriegen wir denn
dann? Was ist denn für Seferovic wert, wenn
das ist richtig.
Dann kriegen wir dann 80 Millionen oder
was? Dann wäre ich auch wieder dabei.
Ich wäre wieder einer Wartweg. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ach so, übrigens, der Podcast, den ich meinte, der hat sich mal als Beauty-Podcast schon mal reingemacht.
Ah, okay.
Ja. Ah, ja.
Das ist schon mal ganz kurz eingehört.
Okay, ja, naja, gut. Also, wie gesagt, also ich finde auch, der Pep Guardiola ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde es auch schwierig, dass er da hinwechselt, aber klar. Naja, aber Premier League ist für mich nicht das Nonplusultra, auch wenn ich die Intention vieler Spieler verstehen kann oder auch vieler Trainer dahin zu gehen. Aber gut, da ist auch schlussendlich das Finanzielle durchaus ein reizendes Element.
Ja, ich wollte es auch nur nochmal, also mir ging es gar nicht so darum, Pep Guardiola jetzt nochmal in den Fokus zu rücken, sondern es war einfach nur auf der Eintracht-Pressekonferenz ist das klare Statement, Premier League 7 Spiele geguckt, ich bin geflasht und begeistert. Auf der Bayern-Pressekonferenz ist das klare Statement, hat sich irgendjemand diese 7 Grottenspiele angeguckt, ne? Also.
Ja, ist aber teilweise. Ja. Man hat auch irgendwie eine andere Erwartung manchmal, aber ich finde, in England ist das echt der Fußball, dadurch, dass sie vielleicht so viel Asche haben, ist auch ein bisschen auch so eine Innovation verloren gegangen, schon länger jetzt, aber da ist sogar auch die Stimmung weg. Wie der Marvin gesagt hat, ich guck mir voll viele Klopp-Spiele an, sage ich mal, weil ich mich interessiert, wie er mit seinem System dahin zurechtkommt und wie das alles macht, aber da ist ja teilweise echt, also du hörst wirklich die Spielanweisungen geben, das finde ich auch schade irgendwie, also ich finde schade, dass das so gekommen ist, ehrlich gesagt, weil und das will ich nicht, also das will ich hier gar nicht haben. Also da müsste man echt aufpassen, dass das die Spirale nicht zu weit gedreht wird, weil wenn du dann irgendwann echt nur, wenn du dann hörst, was die Spieler auf dem Platz sagen und was weiß ich was und nur noch bei Toren irgendwie ein bisschen gejubelt wird, dann finde ich, macht das auch viel aus. Also es macht viel aus beim, auch selbst vom Fernseher. Also selbst wenn du vom Fernseher guckst, macht es viel aus, das sich anzuschauen und denken, naja, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht so krass. Also da muss schon echt ein geiles Spiel stattfinden, dann aber, naja.
Ja.
Nun ja.
Nur gut. Ja, ich habe auch noch einen Link-Tipp, das habe ich gerade im Rüsseltier per Twitter geschickt. Das
muss
ich
gleich mal sehen.
Ja, und zwar, da ging es genau darum, was Basti vorhin angesprochen hat. Das ist der Artikel über den FC Bayern und mit der Überschrift Ein Verein muss seine Werte leben. Da kommt unser guter Freund Yalcin, kommt da auch zu Wort. Da geht es wirklich um diese Geschichte mit Saudi-Arabien und Katar. Sehr interessantes Thema, hat ja letztes Jahr schon großartig die Runde gemacht, wird jetzt nochmal neu aufgenommen, ist eine Thematik, mit der man sich definitiv noch befassen kann und ich finde es schön, dass auch so etablierte Sportpodcaster, Fußballpodcaster wie der Jalcin, auch Blogger, zu Wort kommen.
Ich habe es gerade mal aufgemacht, ja. Packe ich mit in die Shownotes. Auf jeden Fall etwas, was man mal ganz durchlesen sollte.
Auf jeden Fall.
Wenn wir schon gerade bei Podcasts und so weiter sind, wer von euch hat denn schon die Winteredition des Rasenfunk Royal durchgehört?
Noch nicht durch.
Ich bin gerade mittendrin. Ich habe heute.
Also ich habe deinen Part gehört.
Ja, das habe ich auch zuerst gehört. Aber so.
Ja, logisch.
Ja, aber durchgehört. Also das dauert wahrscheinlich noch eine halbe Saison. Ich auch
für die nächsten paar Fitnessstudio-Besuche auf.
Ja gut, Basti, du hast ja jetzt gesagt, du musst ja jetzt öfters, damit es nicht
passiert. Ja, eben. Das
ist das. Also auf jeden Fall mein Ziel, dass ich das noch vor Rückrundenstart durchbekomme. Ich bin da auch relativ optimistisch, aber jetzt habe ich noch nicht fertig.
Dann ganz klar eine Empfehlung, den zu hören, wenn man das noch nicht getan hat, sind glaube ich fast 13 Stunden. Bei 18 Vereinen kommt da doch ein bisschen was zusammen, von daher genügend Material, was man sich jetzt in der Winterpause bei den guten Vorsätzen, die jetzt den ersten Monat noch anhalten, noch anhören kann.
Die Leute sollen sich einfach mal einen Tag freinehmen und den Rasenfunk hören. Das ist doch gar nicht so schwer.
Oder bei der Arbeit.
Ja.
Aber also ich muss sagen, dein Part hat mir echt gut gefallen mit Sven zusammen, aber wäre auch überragend war der Lost in Nippes. Der fand ich echt lustig. Der hat teilweise auch coole Sprüche rausgehauen.
Ja.
Ich bin sowieso großer Fan von ihm. Grüße an der Stelle und ich freue mich auf den 13.2. mit ihm. Das eine oder andere. Das ist dann wahrscheinlich das erste Mal, wo ich wieder Alkohol trinke. Ja.
Ich dachte, wir fahren nach Köln, da gibt's Kölsch, kein Alkohol.
Ja, ich hoffe, dass er da auch Alternativen anzubieten hat.
So, die Warnung ist ausgesprochen, ja.
Genau, so oft kann ich auch nicht aufs Klo gehen, bis das
Kölsch. Ich wär aber sehr dankbar, dass egal was es zu trinken gibt, wir keine Italiener anlachen.
Ja, stimmt. Also, ich weiß nicht, ihr blamet mich dafür. Die haben mich angesprochen.
Es war doch total lustig.
Du musst ja nicht zu jedem nett sein.
Bis zu einem gewissen Grad war es echt lustig, aber irgendwann. Ich wollte sagen, okay, ciao.
Weißt du, den Glühwein-Dealer abrippen und sich die drei Italiener anlachen.
Das stimmt. Was hat einer Bildzeitung eigentlich gelesen? Ich weiß gar nicht, ob es nicht. Bei Twitter habe ich von jemand geschickt gekriegt. Die haben Sonny Kittel mit UU geschrieben.
Was?
Sonny.
Ist der Dennis eigentlich noch da? Ich habe von dem lang nichts mehr gehört.
Alles gut, ja. Ich höre euch schön zu.
Der liest gerade die Bildzeitung.
Genau.
Naja, jetzt haben wir das auch unangebracht. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Okay, ja gut. Namen sind auch manchmal schwierig und bei der Bildzeitung, da kann ja nicht immer alles klappen. Ne?
Ja, gerade
man kann sie auch nicht alle kennen.
Zwischen den Jahren sind die Normalen, glaube ich, auch im Urlaub.
Da gibt es Normale?
Ja, nee, also die für die.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, also wir könnten jetzt noch über Zinedine Zidane als neuen Realtrainer sprechen. Also, dies halte ich übrigens für keine gute Idee.
Ich wollte gerade sagen, du hast vorhin eine Prognose gemacht. Ich muss euch sagen, ich glaube, Real, sorry, dass ich jetzt unterbrochen habe, aber ich habe genau dasselbe auch noch stehen auf meinem Zettel. Das wird, glaube ich, nicht so ein Guardiola-Ding. Die denken, glaube ich, dass der Zidane ähnlich wie Guardiola das machen kann. Vergessen aber, dass der Guardiola schon viel strategischerer Spieler als Zidane war. Sorry.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Zidane war ein wunderbar, grandioser Fußballer, charakterlich aber auch ein bisschen schwierig. Und ich würde eigentlich nur sagen, das wird, also ich gehe davon aus, das wird so ein, ja, maximal so ein Effenberg-Trainer-Ding. Aber gut, whatever.
der ist auch super zurechtgekommen.
Ja, naja gut. Aber ansonsten.
Solange es nicht so ein Thorsten Leger-Trainer-Ding wird.
Der Bremscheid.
Ey, kann es einer aufgehen? Was macht der denn eigentlich? Ist da noch Winterpause, wenn der im Dschungelcamp ist? Wie regelt er das?
Gute Frage eigentlich. Aber allein, Dschungelcamp, jetzt bringst du mich auf Ideen. Jetzt bist du der Buch. Ich glaube, keine Ahnung, zu der Zeit muss es halt der Co-Trainer regeln. Oder er, das
ist auch, aber,
oder,
auch
aber
krass.
Ich, ganz ehrlich, aber ich sag dir mal eins, Thorsten Legert, der verfügt über die Craft, ja, das zu regeln. Ja.
Marvin, weißt du eigentlich, was du hier machst? Weißt du, den besten Podcast aller Zeiten. René, Ausrufezeichen.
Also ich glaube, wenn er nicht die Craft hat, hat die keine. So viril.
Das ist so super. Materienbier.
Ja. Naja, also ich denke.
Dazu können wir auch noch einen Link reinstellen. Ich glaube, die Frau Dina von der FAZ hat einen Riesenartikel dazu geschrieben.
Ja, der war mega stark. Der auf jeden Fall.
Ja? Dann schick mir den Link, den habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Dann
der ist ja echt gut. Ich suche
ja, die gute Andrea, ja, das hat er ja wunderbar gemacht. Auf jeden Fall. Ich schicke dir gleich.
Oh, gut. Marvin macht das sehr gut.
Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für die erste Folge im Jahre 2016. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke allen, die bis hierhin so wunderbar zugehört haben. Mal gucken, wann wir die nächste Folge machen. Ich glaube, wenn jetzt hier Trainingslager ist, wird es nicht so viel Spannendes geben und Trainingsspiele stehen jetzt, glaube ich, auch nicht in so großem Maße an. Ich würde sagen, wir machen das einfach sehr spontan. Behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge, versprochen. Da gibt es keine Bilder, wer neben wem im Flieger sitzt und auch keine Statistiken. Ja, vielleicht doch. Und dann melden wir uns zu gegebener Zeit in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.